Wir sind mal wieder in Südamerika
Hola.
und haben da ja schon verschiedene Folgen aufgenommen. Es gibt unter anderem eine Peru-Folge, dann gibt es eine Folge oder zwei Folgen von Peru nach Ecuador, eine Bolivien-Folge, eine Folge über die Atacama-Wüste und zuletzt auch Brasilien. Und heute fassen wir das alles nochmal irgendwie schön zusammen, außer Ecuador. Aber als allererstes wollen wir natürlich erzählen, wie sind wir jetzt schon wieder nach Südamerika gekommen? Warum?
Ist einfach, es ist der Kontinent. Es ist er einfach. Punkt aus.
The place to be.
Ja.
Also einmal angefangen, man kann nicht wieder aufhören. So geht es ja manchen mit Thailand, ne? Habe ich gehört, habe ich gesehen.
Ja.
Und ja.
Bei uns ist es halt eine andere Region der Erde. Und es geht ja nicht nur uns beiden so. Das geht ja zum Beispiel auch meinen Eltern so, ja. Und genau das war auch das ausschlaggebende Kriterium, dass wir noch mal so eine große Reise planen und dann jetzt auch letztlich realisiert haben. Denn mein Papa, der hatte schon ja ganz lange den Traum, in die Salar de Uyuni zu reisen. Davon haben wir jetzt auch in der Jahresabschlussfolge tatsächlich berichtet, weil ich ja unbedingt ihm diesen Wunsch auch erfüllen wollte. Und zack, ein paar Monate später, ja, haben wir es getan. Wir waren in der Uyuni in der Salzwüste und hatten da tatsächlich aber auch schon eine ganze Weile Vorfreude drauf, denn die Planung für dieses Riesenabenteuer, das hat tatsächlich schon im August gestartet.
Ich glaube, das hatten wir auch in der Jahresabschlussfolge erzählt, aber da hören jetzt vielleicht nicht alle nochmal rein, weil es ja wirklich um ja, das Jahr an sich nochmal so ging, weil wir im Zug das geplant haben, ne? Von Hamburg
Ja,
nach Leipzig und
ja.
du mir davon erzählt hast, von dieser Idee und ich dann so spontan oder einfach, ich habe das so aus nicht Neid, sondern wie heißt das Positive? Du weißt, was ich meine. Aus diesem Grund habe ich so gesagt, oh, da will ich mit, nehmt ihr mich mit? Und dann hast du so kurz überlegt und dann irgendwie gesagt, ja, warum eigentlich nicht?
Na, ich glaube, ich habe einfach gedacht so, hey, ja, das war eh schon so geplant.
Oder so, ja. Ich wusste bloß noch nichts
Du
davon.
wusstest das noch nicht. Ja, aber das war sowieso eigentlich schon absolut safe. Genau, und dann haben wir die Planung eben gestartet und einfach durch Südamerika mit verschiedenen Highlights, die dabei sein sollten. Und waren dann gemeinsam mit meiner Familie eben in vier Ländern Südamerikas unterwegs.
Und das Spannende daran war eigentlich, du warst ganz viel alleine unterwegs, ich war ein bisschen unterwegs,
Ja.
also wir waren nie zusammen an den Orten und
Ja.
konnten uns die jetzt gegenseitig zeigen und ich glaube, das war auch noch mal so eine,
So
ein
special.
besonderes Highlight und ja, was so nicht mehr aus dem Kopf zu löschen ist.
Nein, nein, genau. Ein Highlight nach dem anderen haben wir da wirklich erleben dürfen. Gemeinsam. Und das war einfach ganz zauberhaft. Zumal ja auch wir dann jeweils immer wieder noch verschiedene Dinge unternommen haben, die wir einzeln teilweise nicht kannten.
Richtig, das war das ganz Besondere noch
Na,
daran. Ja, und wo
richtig.
startet man so eine Reise?
An der Haltestelle in Rio. Das war nämlich der Running Gag. Mein Papa meinte immer, ah ja, nee, klar. Okay, dann treffen wir uns dann in Rio an der Haltestelle.
Da müsste man jetzt auch die Vorgeschichte dazu erzählen.
Ja, es ist halt einfach so random. Wo trifft man sich denn in Rio de Janeiro am besten? Ja, na, irgendwo an der Haltestelle wird schon passen. Ja, und so ähnlich war es. Es war der Flughafen
Aber es war
und
sehr aufregend, weil ich noch nie an einem Flughafen so auf jemanden gewartet habe, ehrlich gesagt. Nie,
ja,
irgendwie.
irgendwann ist immer das erste
Also, dass
Mal.
man sich dann dort trifft und dort dann, nee, war mit Anne geplant
Ja, Buenos
in Buenos
Aires.
Aires. Hat leider nicht geklappt.
In Rio hat es geklappt, ja. Großes Wiedersehen nach 3 Wochen, weil ich ja vorher in Guatemala war, du noch ein bisschen hier in
In der
Leipzig
Kälte,
in der
genau. Und
Kälte.
dann waren wir in der Wärme zum Glück und hatten ja eine richtig coole Unterkunft direkt an der Copacabana. Das muss
Ja.
man schon mal sagen, dass das
Aha.
wirklich ein traumhafter Ausblick war. Und
Boah.
diese Morgende, also immer wenn ich da früh wach geworden bin, irgendwie wann ging die Sonne auf? Keine Ahnung, um
Gegen
fünf oder
sechs,
so, um
ja.
sechs, irgendwann dazwischen. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe die ganze Zeit rausgeguckt und habe dann auch irgendwelche Videos gemacht. Und du hast
Ja,
noch geschlafen und ich habe
wunderschön.
dir dann diese Videos gezeigt. Und du, oh mein Gott, das habe ich verschlafen. Oh nein.
Ja, ich bin da
Also
wirklich nicht der
wirklich
Morgenmensch.
ultra schön.
Unfassbar,
Ja.
dieser Morgennebel auch, wie der dort am Strand rumhing. Es war so surreal, wunderschön, unglaublich. Und wie leer eben auch die Copacabana ja zu mancher Stunde ist. Also da ist ja nicht immer,
richtig,
wie genau. Wenn jetzt hier Madonna oder ja
Lady Gaga,
Lady
war
Gaga auch
vor kurzem dort. Da waren da ganz viele Millionen Menschen.
Aha,
ja. Genau.
Und so voll ist es ja auch nicht immer. Und nee, es war so
früh halt nicht. Also wenn dann wirklich nur so ein paar da lang joggen oder mit ihrem Hund lang gehen oder Sport machen oder so.
Ach so, eine schöne Atmosphäre.
Richtig, richtig toll. Ja, wusstest du, dass die Copacabana früher eine Insel war und durch den Kanal vom Festland getrennt war und erst durch die Aufschüttung mit Rio verbunden wurde?
Nein.
Neuer Fact.
Sehr Oha. Gut. Okay, Punkt für dich.
Dann, das weißt du sicherlich, dass es natürlich bekannt ist für Strandfußball.
Ja.
Das verbindet man mit Brasilien natürlich Fußball.
Ja.
Und Volleyball-Matches und Beachvolleyball natürlich auch. Und dass dort auch 2016 die Olympischen Spiele auch stattgefunden haben.
Ah.
Finde ich irgendwie krass, wenn man dann doch mal an diesem Ort ist und sich so denkt, krass, was hier so alles schon mal abgegangen ist. Also das sieht man ja auch so, wenn man durch irgendwelche Gassen spaziert und sich so denkt, okay, vor 100.000 Jahren ist jetzt übertrieben. Ich habe das mit
naja,
den Zeiten
aber
nicht so.
Der
sind
Ort.
Hier irgendwie Mittelaltermenschen irgendwie angekommen.
Es atmet ja wirklich einen ganz anderen Spirit einfach. Das ist
schon krass. Ja. Und ich hatte dann kurz vor unserer Reise auch bei Weltspiegel so einen Artikel gefunden, dass auch 6 Strände in Rio barrierefrei sind. Also, dass sie rollstuhlgerecht sind und man im Sand und bis in das Wasser hinein sozusagen kommen kann. Und das fand ich auch ganz, ganz berührend.
Ja, die haben da extra solche Service-Teams, das ist mega cool.
Wir sind dann alle irgendwie so Richtung Mittag eingetrudelt, haben uns getroffen und sind da, nachdem wir eingecheckt hatten, direkt los.
Klar.
Richtung Zuckerhut als erstes Highlight, was natürlich irgendwie nicht fehlen darf. Es ist sehr touristisch, aber irgendwie gehört es immer dazu.
Ja, voll.
Und dann hatten wir nach dem Ticketkauf noch so ein bisschen Zeit und haben da so einen ganz süßen Markt gefunden und konnten da so lang schlendern. Und das war die perfekte Zeitüberbrückung.
Richtig, weil man ja diese Zeitslots dann bekommt für die Bahnfahrt mit der Seilbahn. Und es war halt irgendwie Wochenende, es war Sonntag, glaube ich. Und wir wissen jetzt nicht, ob dieser Markt dann jede Woche ist, aber als ich das erste Mal da war, war der dann nicht. Aber sonntags vielleicht ist es immer.
Zum Sonntagsmarkt vielleicht.
Ja, auf diesem kleinen Platz direkt an der Seilbahnstation. Ja, mit eben ganz verschiedenen Ständen und ein bisschen auch einer Bühne und ja, viel Essen und Trinken natürlich. Voll gut.
Perfekt, um die Zeit zu überbrücken und sich noch einen kleinen Snack zu gönnen, weil ja.
Besser ist.
Könnte man vorher machen, als sich vorbereiten.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall nochmal gelesen, es ist ja dann doch nochmal spannender, wenn man da war, diese Facts danach nochmal sich anzuschauen, dass der Zuckerhut fast 400 Millionen Jahre alt ist, also lange vor den Dinos existiert hat. Es ist natürlich UNESCO-Weltkulturerbe.
Klar.
Kann ich wieder einen kleinen Haken machen in meiner kleinen süßen Liste. Und es ist ein Kletterparadies für Freeclimber. Und seit 2018 findet jährlich auch so ein Vertical Run statt, das heißt, da findet so ein Treppenlauf statt mit über 800, was habe ich hier aufgeschrieben, Hilfe, mit über 800 Stunden, das kann nicht sein, vom Strand und bis zu dieser ersten Etappe, von den 2 Etappen sozusagen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein super crazy Run, sagen wir so.
Ja, stimmt, weil dann ist ja die Fahrt zum Zuckerhut, ich glaube, auf den ganz höchsten kommt man gar nicht zu Fuß. Also man kann ja den Zuckerhut auch erklimmen, aber wahrscheinlich nur bis zur ersten Etappe.
Ja.
Ne? Ja. Ja, und die Aussicht war natürlich absolut atemberaubend und zwar eben auch gerade genau die Sonnenuntergangszeit. Es war so irre. Also es waren alle irgendwie total fasziniert und man schaut da auf die Buchten und Rio als Stadt und es ist wirklich einfach nur fantastisch, die ganzen kleinen Inselchen, die da noch so davor rumdümpeln im Meer. Das ist heftig und dann zwischendurch kommt der Heli übelst nah an einen rangeflogen, weil die ja auch solche Rundflüge anbieten. Also voll die crazy Atmosphäre. Dann sind wir aber noch natürlich ganz nach oben gefahren, um erstmal den Ausblick zu genießen. Und anschließend ungefähr eine halbe Ewigkeit zu warten, um wieder nach unten zu fahren.
Das war wirklich sehr, sehr lang. Also ich fand, als man so die Aussicht genossen hat, war es irgendwie so, dass man voll die Menschen ausblenden konnte.
Ja.
Und da so voll drin war und das so genießen konnte. Aber dann, ja, diese lange, lange Schlange, als uns das dann bewusst geworden ist, wie lange wir jetzt hier wirklich brauchen, um wieder runterzukommen.
Erstmal
war es dann tiefste Nacht.
Ja, zur Ebene 1. Und da, ja, da, also das war wirklich total crazy. Wir standen da, glaube ich, 2,5 Stunden einfach nur an. Und man muss aber sagen, dass ja dennoch die Atmosphäre super cool war.
Die Musik, dann hat immer mal jemand was zu trinken oder so irgendwie kleine geholt. Snacks. Haben wir, glaube ich, auch noch zwischendurch geholt. Wir haben noch deine Sonnenbrille gekauft.
Yep.
Also irgendwie hatten wir auch immer was zu tun noch, aber man konnte irgendwann auch nicht mehr stehen.
Oh,
also ich glaube, das war dann eher das Problem, dass wir nirgendwo mal vorher kurz mal für einen Moment gesessen haben, sondern den ganzen Tag unterwegs waren, außer im Flugzeug vorher. Aber
Es war lange her dann.
Ja, das war, glaube ich, so das Thema. Aber wir haben dann trotzdem alle gesagt, das hat sich total gelohnt.
Ja.
Und wie hätte man es anders machen sollen? Weil es ist wahrscheinlich an jedem anderen Tag ähnlich.
Also vielleicht.
In der Woche vielleicht ein bisschen weniger, wer weiß.
Bei mir war es gar nicht so, als ich da war damals.
Warst du zum Sonnenuntergang auch?
Nee, ich war Vormittag.
Deswegen.
Genau.
Ich glaube, das ist halt so das
Oder
Thema,
so
dass das viele halt auch damit verknüpfen.
Ja.
Und vielleicht ist es deswegen auch so übervoll.
Genau, weil die bringen immer die Leute natürlich nach oben, nach oben, nach oben. Alle wollen den Sonnenuntergang sehen und auf einmal wollen dann natürlich alle runter.
Logisch,
und es ist ja gar nicht
mehr zu sehen gibt,
logistisch machbar.
Also es gibt schon auch noch was zu sehen. Das Beleuchtete sieht auch unfassbar schön aus.
Ja.
Aber das ist dann
irgendwann
auch genug.
Crazy.
So, ne? Man hat dann genug aufgenommen. Und
wie ein riesen Volksfest. Und es war so schön, weil trotzdem halt alle irgendwie voll entspannt waren und keiner hat gedrängelt. Alle waren irgendwie trotzdem gut drauf.
Haben so in der Schlange gestanden und irgendwie
es war irgendwie
dann gefügt.
Ja, war auch in Ordnung.
Am zweiten Tag stand das nächste Highlight an.
Yeah.
Der Christo.
Natürlich.
Da habe ich auch ein paar kleine Facts rausgesucht. Und zwar wurden nämlich Kopf und Hände in Paris gefertigt und dann nach Brasilien verschifft. Fand ich irgendwie auch krass, weil das ist einfach eine halbe Ewigkeit, wie lange man damit braucht. Dass es so groß ist, also dass man sich es mal irgendwie vorstellen kann, wie ein 13-stöckiges Gebäude. Und die Spannweite der Arme wie so ein kleines Flugzeug, also 28 Meter, was auch völlig riesig ist, weil man steht da natürlich davor, aber irgendwie wirkt es dann trotzdem nicht so. Und also ich weiß auch nicht. Manchmal kann man sich es einfach nicht so von der Dimension vorstellen.
Ja.
Und bis zu 6-mal im Jahr wird er von Blitzen getroffen.
Ach krass.
Und 2014 wurden auch die Finger und der Kopf beschädigt und seitdem gibt es ein Blitzableitersystem.
Ah, clever.
Und es ist natürlich auch wieder UNESCO-Weltkulturerbe und gehört auch zu den 7 neuen Weltwundern.
Ja.
Und ja, du kannst ja mal ein bisschen erzählen von der Fahrt, weil wir sind ja mit dem Zug hochgefahren.
Ja, ich wollte auch unbedingt, dass wir eben mit dieser Standseilbahn fahren. Es gibt ja auch eine Straße und die bieten unten auch an, dass sie dich hochfahren. Aber die Fahrt mit dieser Standseilbahn ist halt schon nochmal wesentlich schöner. Irgendwie man fährt so mitten durch den Dschungel, weil das ist halt so bezeichnend für Rio, dass die Stadt so mitten im Dschungel auch ist. Also es sind überall grüne Berge und die Natur ist da einfach so präsent. Es ist so schön, wie das eben sich so zusammenfügt und man überall auch diese kleinen Äffchen hat und ganz viel Vogelarten und Schmetterlinge. Also das ist einfach Rio Flair hat einfach was Einzigartiges und irgendwann zuckelt man dann bis ganz hoch, kommt an mit auch ungefähr 1 Million anderen Menschen.
Da haben wir dieses Vorher-Nachher-Bild gemacht.
Oh.
Also wirklich so von unten uns fotografiert mit dem Christo, wo man keinen Menschen sieht und dann einmal nach vorne und du denkst so, die fallen jetzt gleich da runter. Weil es einfach nur Menschen sind,
nur
wie so kleine Ameisen.
Ja.
Und alle sehr, sehr fotoverrückt. Und
man
musste echt ein bisschen aufpassen, dass man nirgendwo im Weg steht. Und das war schon echt ein bisschen sehr reizüberflutend.
Schon.
Aber macht man einmal so mit und dann
genau.
Ist es ja auch völlig in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt's halt immer so die Meinung, ne, auch von den Cariocas, also den EinwohnerInnen von Rio, dass der Christo so überbewertet ist. Und also es ist schon ein bisschen überbewertet. Aber die Aussicht ist halt schon auch, ja irgendwo überwältigend, weil es einfach nochmal anders als beim Zuckerhut ist. Also man ist ja irgendwie höher auch. Und ich persönlich finde es aber, also angelegt, finde ich den Zuckerhut viel, viel schöner.
Auf jeden Fall, ja.
Würde den auch immer bevorzugen. Mhm. Aber ja, der Cristo gehört halt einfach dazu. Und jeder, der in Rio ist, der wird auch da hochgehen.
Wird er sein Bild machen. Und
ja.
Vielleicht kein zweites Mal, aber auf jeden Fall einmal.
Ja, ja, also ich kein drittes Mal. Das reicht
jetzt. Danach mussten wir uns auf jeden Fall ein bisschen entspannen.
Und ja,
sind dann erstmal an den Strand. Und da ist natürlich so cool. Auf jeden Fall eine Kokosnusspflicht.
Na, also sicher, das. Ja, an der Copacabana mit einer Kokosnuss und ein bisschen in den Wellen spielen. Und abends sind wir ja dann noch zu einem meiner Lieblingsaussichtspunkte, nämlich zu diesem Apoador-Felsen gegangen, zwischen Ipanema und der Copacabana. Ja, und da ist einfach wirklich auch kleine Volksfeststimmung. Alle verkaufen irgendwie Caipirinhas.
Mit diesen Handgrills. Wie krass war das bitte, wie sie da rumgelaufen sind.
Ja.
Und also es ist wirklich sehr besonders. Die Atmosphäre und einfach, man schaut die ganze Zeit nur die Menschen an. Ne? Die Aussicht auch. Bei uns war das auch wieder sehr besonders, weil sich so richtig zugezogen hatte.
Ja.
Es hatte voll die mystische Stimmung. Also es war mal wieder so was ganz anderes, was irgendwie auch cool ist, dass man es mal so erlebt und nicht immer so
perfekt.
Ja, strahlend perfekt, so wie man es vielleicht von Bildern oder so kennt, sondern es war einfach so richtig, richtig mystisch und sehr besonders.
Ja. Genau, weil sich die zwei Brüder, diese zwei Berge, die haben sich so ein bisschen versteckt.
Und der ganze Ort dort ist auch ein sehr berühmter Surfspot und auch so für Open-Air-Konzerte bekannt. Und ja, es ist schon auch ein berühmter Ort immer für den Sonnenuntergang.
Ja.
Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht mehr. Bei uns hat niemand geklatscht, oder? Ich habe das aber damals, glaube ich, auch schon erzählt, dass wirklich, wenn die Sonne untergegangen ist, dass, dann nennt man das, also die Menschen applaudieren und dann nennt man das O applauso do pôr do sol.
Ach süß.
Süß.
Ja, nee, ich glaube, es hat niemand geklatscht.
Es hat niemand geklatscht, aber es waren vielleicht zu viele Touris. Vielleicht liegt es daran, dass nicht ganz so viele Einheimische am Start waren.
Möglich, möglich.
Ich weiß es nicht.
Am nächsten Tag waren wir dann fit für die Favela-Tour. Das stand ja ganz, ganz groß auf der Wunschliste von meinem Cousin auch, dass wir da eine Favela-Tour irgendwie machen. Und da ich ja schon letztes Jahr auch eine gemacht habe durch Rosinja, die größte Favela Brasiliens, haben wir uns für eine andere entschieden. Und da hast du ja so einen absoluten Mega-Tipp gefunden, nämlich die Favela-Tour durch Santa Marta. Also das war wirklich was komplett anderes auch als diese Favela-Tour letztes Jahr. Viel individueller. Unser Guide, der war so mit Herz dabei. Der wollte uns alles. Am besten in diesen, wie lang ging es? 2-3 Stunden?
Ja, vielleicht schon 2,5-3 Stunden, ja.
Na, da wollte er uns alles mit auf den Weg geben und wirklich alles erklären und es war einfach...
War auch an uns so interessiert. Also ich fand es cool, dass es so ein richtiges Gespräch halt sich ergeben hat und er nicht nur uns alles erzählt hat, sondern
stimmt.
Wir hatten ja dann auch wirklich viele Fragen und ja, dann hat sich das so irgendwie gefügt. Das Besondere ist ja, dass das eigentlich immer Bewohnende machen, diese Touren. Also, dass niemand Externes oder so macht und...
Naja, der Chef von der Organisation, der hat ja, der wohnt ja da immer noch mit seinem, ist ja sein Elternhaus. Und der hat es quasi aufgezogen. Was ich als Favela definieren darf, hat er uns ja auch erklärt. Und zwar müssen es mindestens 51 Häuser sein. Also ja, recht überschaubar eigentlich noch. Und diese Häuser, die müssen aber zwingend eben selbst von den Bewohnenden natürlich gebaut worden sein.
Und es wurde angefangen von oben nach unten zu bauen. Also die Sklaven früher wollten in Sicherheit sein, weit weg von den Sklaventreibern. Und dann hast du jetzt aber natürlich, wenn du oben wohnst, einen weiten Weg nach unten und unten spielt sich natürlich auch mehr das Leben ab.
Ja, ganz oben ist mehr dann Wohnraum und weiter unten
sind die Geschäfte.
Genau, Dienstleistungen ist eher natürlich unten, weil ja jeder dann dort vorbeigeht auch. Ne?
Und dort wohnen jetzt aktuell 7000 Menschen.
Ja, in Santa Marta, genau.
Es war auch eine der ersten Favelas, die eine eigene Postleitzahl erhielt. Also es war ein großer Schritt in Richtung legitimer Stadtteil.
Ja.
Das ist ja immer so ein Thema. Aber so richtig ernst nimmt man die Lage dann doch irgendwie in der Politik nicht, weil er hat uns auch erzählt, dass die Politik immer ganz, ganz viele Versprechen vor Wahlen gemacht hat, um viele Stimmen abzufangen.
Klar, leben ja viele Menschen dort.
Genau, also die darf man natürlich nicht außer Acht lassen, die Stimmen. Aber am Ende ändert sich dann doch nicht so viel.
Genau, es gab in der Santa Marta Favela jetzt nach wie vor nicht so wirklich eine Kanalisation. Und ja, die haben zwar den Teleferico, die haben ja eine Seilbahn, die aber auch nicht immer funktioniert. Ja, also da darf schon die Politik noch einiges auch auf den Weg bringen, ne?
Trotzdem sind sie in sich auch trotzdem gut organisiert. Also es gibt auch Lautsprecher für Warnungen auch, dass man da immer Bescheid weiß.
Erdrutsch, genau, durch die Regenzeit. Das ist nämlich mega gefährlich.
Wir haben auch gefragt, was passiert jetzt, wenn hier jemand in der Favela stirbt?
Ja.
Wie wird das gehandelt? Und dann hat er erzählt, dass dann jemand kommt von einem Service und
da gibt's
abholt.
Teams.
Auch für Disabled Persons, also für Menschen, die eine Behinderung oder so haben.
Gibt's schon, ja.
Genau, also da gibt's alles Wege und Mittel. Genau, die Post kommt unten an. Ja, also ist schon so eine eigene Welt für sich.
Und, guter Stichpunkt, auch eben dieses Gefühl. Also die Menschen in der Favela sind ja auch voll entspannt, waren ja auch total freundlich uns gegenüber. So klar, man sieht immer mal auch hier und da Menschen mit Waffen, ne, und Walkie-Talkies, die dann da ein bisschen schauen, wer sich da so rumtreibt. Weil natürlich immer eine vorherrschende Gang oder Bande die Kontrolle hat und dadurch gibt's aber kaum Kriminalität. Es ist eben immer nur das Problem, wenn die Polizei in die Favela kommt, weil dann gibt's natürlich Beef.
Für die Besuchenden ist es aber gar nicht gefährlich.
Nein,
also
in der Gruppe.
Genau, in der Gruppe. Man sollte niemals alleine dahin gehen, sondern wirklich nur mit einem Guide.
Ja.
Ganz, ganz großes
Aber.
Und der Guide sagt auch, an welchen Stellen man jetzt vielleicht mal nicht fotografieren sollte. Also,
haben
wir uns da natürlich zurückgehalten und jetzt auch keine Menschen oder so da jetzt fotografiert oder irgendwas.
Wenig, ja. Doch ein paar.
Die wollten, aber jetzt nicht so einfach aus Lust und Laune, sondern man schaut sich auch einfach um und das ist ja deren Leben und Wohnraum und man ist ja zu Besuch. Also, ne, da muss man natürlich allgemein ein bisschen schauen, dass man da respektvoll damit auch umgeht.
Ein Highlight war ja am Ende dann noch diese Live-Musik von der Trommelbande.
Stimmt, da hören wir jetzt auch gleich mal rein.
Ja. Im Anschluss an die Favela-Tour hatte ich mir dann einen kleinen Plan gemacht, was wir uns im Centro anschauen. Und es ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte diese Celarón-Steps, diese berühmten Treppen, schon natürlich auf dem Plan. Aber ich dachte so, mal gucken, ist es jetzt wirklich ein Muss? Also ist es jetzt so besonders? Es sind halt Stufen. Und dann waren ja alle so happy.
Wir waren 3 Stunden da.
Ich weiß.
Wie viele Drinks hast du getrunken?
2. Ja, voll.
Das war richtig schön. Einfach die Atmosphäre.
Ja.
Und man hat immer wieder so neue Fliesen entdeckt.
Genau.
Und hat sich immer so gefreut und an andere Menschen gedacht. Also das fand ich immer so cool irgendwie.
Ja. Und es ist ein riesiges Kunstwerk. Also wirklich, das ist unglaublich. Und ja, die Atmosphäre auf den Stufen und alle, ja, machen zwar Bilder, aber irgendwie ist es auch mit Musik.
Einfach und die Atmosphäre ist wirklich sehr besonders, ja. Und natürlich Touri-Hotspot, aber am Ende irgendwie
verteilt sich da auch voll.
Ist ja auch irgendwie schön, wenn so Menschen aus verschiedenen Nationen an so einem Ort zusammenkommen. Ja. Das hat ja auch wieder so einen, ja, einen gewissen Vibe.
Voll. Der Künstler dieses unglaublich riesigen Kunstwerkes heißt ja Jorge Celarón aus Chile. Und da hast du mir noch eine ganz spannende Geschichte auch erzählt.
Er hatte dort in der Nähe sein Atelier und ihn störte einfach dieser tägliche Anblick von den tristen grauen, kaputten Treppenstufen. Und so begann er dann Stück für Stück die Treppe mit Fliesen zu bekleben. Und eigentlich war es nur so ein Nebenprojekt, aber es wurde dann zu einer Obsession. Also er wollte dann wirklich ganz viele seiner, also er ist eigentlich Maler gewesen und er wollte ganz viele seiner Werke verkaufen, um diese Treppe dann finanzieren zu können. Und heute besteht die Treppe eben aus über 2000 Kacheln.
Wow.
Eine besondere Geschichte daraus ist, die habe ich auch noch nicht so oft gelesen, dass 300 von diesen Fliesen mit einer afrikanischen schwangeren Frau bemalt sind. Und damit verarbeitet er selbst seine traurige Lebensgeschichte, denn er musste aufgrund von damaligen politischen Unruhen aus Chile, seiner Heimat, flüchten. Für ihn fiel dann die Wahl auf das nicht ganz so weit entfernte Brasilien und bei der Flucht musste er jedoch seine schwangere Frau zurücklassen. Und als sie später zu ihm kommen sollte, erfuhr er dann von ihrem Tod. Bei ihm ist es leider auch nicht so gut geendet, weil er wurde dann 2013 mit Brandwunden tot auf der Stufe dieser Treppe gefunden. Kurz zuvor hat er sich über Morddrohungen aus dem Drogenmilieu beklagt. Man weiß aber bis heute nicht, also es ist nicht klar. Ich habe dann auch versucht, nochmal so ein paar Artikel durchzulesen. Aber man weiß bis heute nicht, ob das jetzt daran gelegen hat,
so verschleiert,
mit dem Drogenclan da irgendwie zu tun hat oder es wird auch vermutet, dass er sich selbst das Leben genommen hat, aber man weiß es eben, wie gesagt, nicht. Also die Brandwunden sind natürlich auch ein bisschen merkwürdig, also das würde man jetzt vielleicht selbst nicht machen, aber wer weiß, also es ist wirklich ein ganz, ganz großes Rätsel.
Oha. Ja, auf jeden Fall sein Riesen. Ja, Denkmal.
Es ist heute da und wunderschön.
Es ist wunderschön und wirklich Fliesen und Kacheln aus aller Welt. Also wir haben auch Leipzig gefunden.
Ganz, ganz süß, gleich am Anfang.
Ja, Leipzig mit Rio stand da. Also es ist so, so cool. Man ist immer auf der Suche und dann entdeckt man einfach jeden Schritt, entdeckt man irgendwie 10 neue coole Fliesen.
Dann sind wir weiter und haben uns zu einem anderen Kunstwerk begeben.
Ja, du meinst bestimmt die Kathedrale oder die Bibliothek.
Stimmt, die war zuerst, genau, und danach die Bibliothek. Ich meine natürlich die Bibliothek,
das
du kennst mich.
Eben, ja, ich war jetzt nur bei der Reihenfolge leicht verwirrt, aber ja,
die unterwegs. Kirchen schreibe ich nicht so oft auf, tatsächlich.
Nee, aber wir hatten da einen geilen Lachflash, das wollen wir mal nicht hier ganz vergessen. Es war unfassbar lustig und die Kathedrale ist auch sehr special. Also es ist wie so ein Kegel, sieht es aus. Und eigentlich wie so ein grauer, nicht so schöner Klotz von außen, halt in Kegelform. Und von innen ist es aber schon, hat es schon irgendwie was Gewaltiges, weil es halt so hoch ist.
Also nicht schön, aber irgendwie was Spezielles.
Voll. Also das liegt halt auf dem Weg, kann man dann schon mal mit reinschauen.
Mein Ding war dann eher die Bibliothek.
Ja,
das
logisch.
Das war mein absolutes Highlight, da immer drin zu sein.
Fast hätte ich dich dort gelassen.
Aber ja, das ist halt leider so.
Die ist auch wunderschön. Dieses Kabinett heißt es, glaube ich, ja, real.
Kabinett Portugues de Litura.
Das ist es, ja.
Das ist es, hat einen ganz langen Namen, aber
wunderschön.
Ich glaube, Bibliotheker kann man auch noch nehmen.
Ich glaube, da
findet man auf jeden Fall.
Ja, und dann neigten sich unsere 3 Tage in Rio auch schon fast dem Ende.
Was wir auf jeden Fall noch sagen können, was man noch so essenstechnisch ausprobieren kann, ist Tapioca.
Och, unbedingt.
Sollte man mal ausprobiert haben, ist speziell, aber ich glaube, entweder man liebt es oder man mag es nicht.
Aus Maniok, es ist so Hammer und dann kann man es mit Käse und Banane oder mit allem Möglichen füllen. Es ist wie ein Crepe, aber halt auf Tapioca, also auf Maniok-Basis.
Und Açaí natürlich, das Original, weil wir haben ja hier das ganz viel in Bowls und so weiter, aber das ist dann dort auch nochmal besonders, gerade wenn es so richtig heiß ist und so.
Also
probiert es mal aus. Was halt sehr schön ist, dass natürlich wieder überall Musik ist. Also ja. Lassen wir das jetzt auch mal ausklingen,
ja.
Bevor wir uns zum Flughafen begeben. Mhm. Dann kam der Abreisetag und es war extrem neblig. Da war das nämlich so ganz besonders. Ja. Und dann haben wir schon gesagt, naja, also wenn schlechtes Wetter wird, sollte es dann wirklich werden, dann ist es Zeit weiterzureisen. Und dann gab es noch eine ganz, ganz besondere Begegnung, die ich auch nie vergessen werde am Flughafen bei der Ausreise. Es gibt ja noch diese etwas älteren Pässe, die nicht so ein dünnes Papier, sage ich mal,
die deutschen Pässe.
Bei den Deutschen, genau.
So ein richtiges Hardcover eigentlich.
Ich muss den ja auch dann jetzt demnächst
leider nicht mehr
nutzen. Abgeben wollte ich gerade sagen, mache ich natürlich nicht, aber ja, darf den nicht mehr nutzen. Und der Kontrolleur, wollte ich gerade sagen, der Zollbeamte, nennt man ihn so?
Ja. Denke ich.
Vielleicht hat er noch einen spezielleren Begriff, aber ich sage jetzt mal, der das kontrolliert hat, der ist total in Jubelschreie ausgefallen, als er diesen Pass gesehen hat, weil es den natürlich nur noch so selten gibt und bald ja gar nicht mehr. Und er hat wirklich den geküsst, hat ihn, wollte mir gar nicht wiedergeben. Ich dachte so, oh mein Gott, mal gucken. Und es war einfach so schön, weil man hat ja doch immer so eine kleine Anspannung, auch als deutscher Mensch, obwohl man ja mit seinem Pass die Welt einem offen steht und es völlig ungerecht ist und heftig privilegiert. Aber trotzdem ist man ja doch immer ein bisschen nervös, wenn das jemand kontrolliert.
Ist ja immer so ernst.
Keiner sagt dir eigentlich Hallo oder Tschüss oder so, sondern das ist ja immer nur dieses zack, zack, schnell die Abfertigung. Mhm. Und er war einfach so voller Leben und also wir hätten da noch mit ihm am besten noch einen Kaffee trinken
können. Ja, ne? Er hatte auch Zeit. Also er hat ja wirklich mit uns gequatscht und gelacht. Und das hat
so
ihn,
schön.
Irgendwie war der gar nicht im Stress und es war so schön.
Ja, und ich glaube, er wollte auch, dass wir im Land bleiben. Deswegen wollte er
meinen
Pass klauen.
Er hat gesagt, genau, wir sollen auf jeden Fall zurückkommen.
Ja.
Oh ja, Brasilien, so ist es halt. Ne? Ja. Das Gefährliche am Land ist eben, dass man da bleibt.
Die Menschen.
Ja. Wie es so ist.
Wie immer. Naja, aber es ging weiter. Und zwar an einen Ort.
Ein Riesen-Highlight für mich persönlich.
Und du noch nicht warst.
Ein neues Land. Chile. Und es ist witzig, weil ich habe auch hier gerade vorhin noch gelesen, meine Wünsche für 2025 in ein neues Land reisen.
Mhm.
Chile.
Hast du geschafft.
Tata.
Kannst einen Haken machen. Ja.
Ja, und ja, wir sind dann quasi von Rio über Santiago nach Calama geflogen, wie du ja, also auch nach Calama, wie du das ja auch vor 2 Jahren gemacht hast. Und dieser Flug schon alleine ist so unglaublich schön.
Oh ja.
Oh, weil man, also bei gutem Wetter zumindest, wir hatten so eine tolle Sicht auf die Anden. Man konnte sich gar nicht vom Fenster lösen. Angekommen in Calama, ging es dann eben mit dem Shuttle nach San Pedro. Und es hatte auch was ganz, ganz Besonderes, weil es ja genau zu dieser Golden Hour zum Sonnenuntergang war. Und oh, ich weiß nicht, es war so ein absolutes Gefühl von Freiheit, auch so krasser Kontrast zu Rio.
Ja.
Ne, raus aus dieser Stadt und dann so irgendwo schon
absolut nirgendwo. Keine, du siehst da keine Menschen, keine Häuser, nichts. Mal kurz den Calama-Ort, aber dann bist du ja schon wieder da raus. Und nicht mal Tiere siehst du da. Also dort sind die nämlich gar nicht so.
Nee, da hatten wir noch nicht wirklich welche gesehen. Ja, und natürlich auch die Ankunft in unserer unfassbar cuten Unterkunft. So ein ganz kleines familiengeführtes Mini-Hotel-Hostel. Weiß nicht, mit 5 Zimmern vielleicht. Ja, das war einfach so schnuckelig. Und ja, da haben wir uns auch gleich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Und waren dann natürlich abends richtig typisch chilenisch nicht essen. Denn es war schon sehr spät. Und in der Nähe war dann nur noch so ein peruanisches Bistro offen. Und es war aber mega lecker auf jeden Fall. War richtig gut, aber es war halt peruanisch.
Das war schon witzig.
Ja, das war echt herrlich. Genau, bevor wir erstmal ins Bettchen gefallen sind nach unserem Reisetag. In San Pedro hatten wir 3 Nächte eingeplant und haben natürlich am ersten Tag erstmal das Örtchen erkundet. Du warst ja so unsere kleine Guidin. Und ja, haben natürlich auch unsere Touren ein bisschen geplant für die kommenden Tage. Ja, und ich persönlich hat mich ja auch mega auf San Pedro schon gefreut, weil du ja auch so begeistert warst. Ja, und ich kann dem definitiv nur zustimmen. Es hat was ganz, ganz, ganz Besonderes, total verschlafen. Irgendwie auch durch diese Bauweise, das ist schon sehr einzigartig. Mit dem Lehm, ne?
Adobe-Lehm.
Adobe-Lehm genau. Ist es.
Ja.
Also diese Farben und je nachdem, wie dann auch die Sonne steht, das ist so schön und hat auch einfach so was total Entspanntes, Unaufgeregtes. Es ist alles sehr übersichtlich. Man kann sich eigentlich recht gut orientieren. Es ist zwar trotzdem weitläufig, weil eben alles auch einfach nur sehr, sehr flach gebaut ist. Aber irgendwie ist es dadurch auch, das ist so super entschleunigend gleich. Und wie du dich das erste Mal gefühlt hast, das kann man ja, wie gesagt, in der anderen Folge sich auch nochmal in Ruhe anhören. Ja, aber definitiv haben sich alle von unserer Gruppe auch gleich wohlgefühlt und wir haben dann ein bisschen den Tag genossen und den Ort. Und wir hatten ja dann gleich vor, unsere Sternetour zu buchen. Weil ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann haben wir ja auch eine richtig süße, super sympathische Guidin da in dieser Agentur getroffen, bei der wir dann die Touren auch alle gebucht haben und haben dann für den ersten Abend gleich kurzfristig noch die Sterntour buchen können, obwohl es auch bis ganz kurz vorher dann nicht ganz klar war, ob sie wirklich stattfinden kann aufgrund des Wetters. Ja, und siehst du, weil ich jetzt mich schon wieder so auf diese Sterntour fixiere, vergesse ich doch fast, dass wir ja auch noch genau an demselben Tag ja die Tour ins Valle de la Luna unternommen haben. Das war absolut großartig. Ne? Das hast du ja tatsächlich schon gemacht.
Aber es war ganz anders.
Ja, ein Glück.
Eine ganz andere also nicht eine ganz andere Gegend, weil das ist ja alles das eine, aber... Die war doch ganz anders. Also es hat sich wirklich auch nochmal für mich richtig doll gelohnt.
Schön. Ja, andere Route. Wir haben da auch ziemlich viel, waren wir da auch wandern. Also das war schon auch eine gute Höhenanpassung, würde ich sagen. Und ja, man hat da echt so krasse Ausblicke einfach auf diese Wüste und dieses Tal. Also auch diese Formation und Gesteine. Das ist einfach so abgespaced.
Also wer schon immer mal auf den Mars wollte, der kann sich da austoben, auf jeden Fall. Und ich fand es so besonders, dass die Indigenen, die dort so Wache halten, wirklich auch so dahinterher sind, dass
Da
keiner über die Begrenzungen geht und so weiter. Sie sind da wirklich, die schützen einfach alles, was sie da haben. Und das ist, ja, sollte man auch wirklich respektieren.
Also
da gab es wirklich einige, die da ein bisschen nicht so drauf geachtet haben.
Nee, aber die wurden gleich zurechtgewiesen.
Genau.
Genau, es war recht windig, das darf man auch schon dazu sagen.
Also abends dann doch noch eine längere Hose auch mitnehmen, das war gar nicht so schlecht. Ich habe so gefroren an den Beinen, also die saßen da wirklich ganz zitternd da.
Es war echt kalt.
Aber die Aussicht war so schön und dann dachte man so, oh Gott, nein, wir halten es aus.
Vor allem genau, weil das ja dieser romantische Sonnenuntergang sein sollte und es war so windig. Man konnte wirklich, wir haben uns da noch so einen Windschutz, mein Papa hat den gefunden. Das war der Wahnsinn, wirklich, ist alles einfach nur weggeflogen.
Und das war dann auch ein bisschen das Kriterium, dann auch ein bisschen für unsere Astro-Tour. Wenn es natürlich zu bewölkt ist, dann sieht man natürlich auch nicht so viel. Aber wir hatten den wundervollsten Menschen da an unserer Seite.
Mega Glück.
Raphael, also er war wirklich voller Leidenschaft und Begeisterung. Und trotz der schwierigen Ausgangssituation, weil es war auch noch Vollmond.
Ja.
Wir haben uns wirklich den schlechtesten Tag dafür ausgesucht, aber es war der einzige Tag, wo es halt möglich war.
Und es wäre auch so besonders deshalb gewesen.
Und dann hatte ich ja vorher auch immer erzählt, man kommt in das Valle de la Muerte, kommt man gar nicht rein.
Ja.
Und eigentlich wollten wir da nochmal auf eigene Faust mit dem Rad hin, hatten überlegt, aber irgendwie kommt man da nicht so richtig rein. Und dann waren wir dort.
Ja. Das ist nämlich dort die Astro-Tour.
Das ist ja total crazy. Und er hatte zwei Teleskope. Wir waren auch nur so eine kleine Mini-Gruppe.
Also, ja, vier Leute.
Ja, mit einer Frau aus Hongkong und einem Mann aus Griechenland, beziehungsweise Zürich wohnt er jetzt. Dann haben wir wirklich den Jupiter gesehen, den Mars gesehen, Sirius gesehen, Alpha Centauri. Und dann so, ein Etwas, das aussah wie ein Diamant.
So ja, das hat so geblinkt.
So einer gasförmigen
Das Umwandlung. Auch noch, ja.
Und einmal ganz viele kleine Sterne und das war so, so wunderschön. Also er hat auch wirklich auf jeden so Rücksicht genommen und immer geschaut, dass man es auch wirklich richtig dann nochmal sieht und war so voll dabei. Danach gab es noch so eine kleine Präsentation, da hat er noch ganz, ganz viele Facts uns verraten.
Hammer.
Ich hatte es am liebsten aufgenommen, weil man kann sich alles gar nicht so merken, weil er hat es auch wirklich so anschaulich erklärt und dann war das so eine süße Umgebung. Es war wie so ein Glamping-Dorf mit so kleinen Hütten. Dort kann man auch übernachten.
Ja.
Also next time.
Yes.
Das ist unser Place to be. Und dann waren da so Lichterketten und es war einfach wunderschön gemacht.
War's
da gab es
auch
kleine Snacks und einen Drink. Und
es ja, war so süß.
Also wirklich richtig, richtig krass.
Ja.
Und er hat auch gesagt, also das wissen wir natürlich, aber der hat das nochmal so anschaulich so gesagt, wir sehen nur durch Licht und sind eigentlich immer so in der Vergangenheit.
Ja.
Das war so diese Aussage, die so hängen geblieben ist.
Habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben, dass es immer schon vorbei ist, weil eben das Licht uns immer erst viel später erreicht und ja, es ist einfach so eine Erkenntnis, ja, man lebt, man ist im Jetzt, aber es ist schon vorbei. Ja, auch das Licht ja der Sterne, das braucht ja teilweise eben Lichtjahre, um zu uns zu kommen und es ist einfach
und was
krass.
Für kleine Mäuse wir einfach sind, dass wir einfach
in diesem
wirklich,
Universum,
dass wir uns so groß fühlen, ist wirklich absolut
lächerlich.
Ja, das ist das richtige Wort dafür.
Ja.
Na gut.
Nach unserer ja wirklich einzigartigen Astro-Tour sind wir dann aber schon nach diesem langen Tag ins Bettchen gefallen. Es war ja auch so krass dynamisch, wie sich alles entwickelt hat und hier noch Tour buchen und das. Ja, und waren dann am nächsten Tag ausgeschlafen für eine weitere Tour, nämlich zur Laguna Cejar, die du noch nicht kanntest. Ich hatte da eine riesige Vorfreude, mal wieder, weil in dieser Lagune kann man nämlich baden und da schwebt man so, weil der Salzgehalt so hoch ist. Und ich wollte das ja schon ganz, ganz lange einfach mal erleben. Und das Gefühl ist, es ist wirklich, wirklich so geil. Also das hat Suchtpotenzial bei mir. Ich fand es so geil, ich hätte da forever einfach nur chillen können.
Dazu darfst du nicht?
Ich weiß, so traurig.
Aber ich weiß noch, dass du damals richtig neidisch warst, als
ich
davon erzählt habe, dass ich das so vor dir gemacht habe.
Ja.
Ja, ich darf auch mal was vor dir machen.
Stimmt, das war eine andere Lagune, aber auch in der Atacama.
Genau. Ja.
Und das war der Hammer. Also dieses Panorama dazu einfach unfassbar.
Auch der Weg dahin. Also man merkt einfach die Dimension dieses ganzen, dieser ganzen Region, Umgebung. Es ist unfassbar.
Ist so krass. Und die Vulkane in der Ferne und dieses Licht, also und diese Farben von der Lagune auch. Also, ja, und dann witzigerweise fragt ja mein Papa auch noch am Abend zuvor, ob am nächsten Tag eine kurze Hose anziehen kann.
Dann wollten wir doch in der Agentur fragen.
Ja.
Ich glaube, die hätten uns komplett für
ausgelacht,
crazy erklärt.
Die verrückten
Deutschen.
Hätten
wir das wirklich gefragt. Also unfassbar, wirklich.
Wir haben einfach mal gesagt, nee, also es ist ja dann doch auch schon recht hoch und vielleicht lieber was Langes anziehen. Ausziehen geht ja immer, ne? Und dann ging es eben auch sehr zeitig los vor Sonnenaufgang. Und wir fuhren erstmal vielleicht eine Stunde.
Ungefähr.
Und standen dann an der Grenze
mit Schnee.
Bolivien mit Schnee und es war so kalt.
Mhm.
So kalt.
Aber erinnerst du dich noch an unser Frühstück? Unsere Frühstückslocation?
Danach, an der Grenze. Ja, herrlich. So eine Ruine.
Er meinte so, ja, ihr könnt entscheiden, wollt ihr draußen essen oder wollen wir drinnen essen? Wir alle... Drinnen natürlich.
Gerne drin.
Dann gehen wir zu so einer kleinen verfallenen Hütte. Er nimmt die Tür in die Hand, stellt sie zur Seite. Wir gehen in diese Hütte rein. Es ist nicht wärmer, weil es ist ja eine kleine Steinhütte. Wieso sollte es da wärmer drin sein?
Ein bisschen.
Wir alle klammern uns an den Kaffee.
Ja.
Hat leider nichts gebracht.
Halb erfroren.
Ja, also es war echt ein wildes Erlebnis und auf einmal waren wir innerhalb von diesen 2 Stunden, sage ich mal, ne, von 2450 Metern auf 4800 Metern.
Aha.
Und dachte ich schon so, oh, das gibt jetzt vielleicht dann doch ein paar kleine Probleme bei mir. Mal gucken.
Ja, Höhe ist am Start.
Hat sich damit wirklich auch bemerkbar gemacht. Also mir ging es echt nicht so gut.
Nee, du warst
beim letzten Mal war es ja in der Atacama-Wüste schon.
in San Pedro sogar.
Genau, und da ging es diesmal alles gut, aber bei mir war dann alles irgendwie zu spät. Also mir war es so schlecht. Ich hatte solch schlimme Kopfschmerzen. Ja, richtig auch so, ne, Schwindel. Also da habe ich eigentlich sonst auch nicht so Probleme. Und es hat schon so anderthalb Tage gedauert, bis ich wieder unter den Lebenden war, sag ich mal. Also es ist ja alles so wunderschön, was man so sieht. Und aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Von daher blendet man das dann doch ein bisschen aus, ne? Aber es war schon hart.
Ja.
Es war schon hart. Also da muss man sich schon ein bisschen drauf gefasst machen. Und wir hatten ja zum Glück dann, ja, einen Fahrer von zweien,
ja,
der ganz, ganz viel
Coca-Blätter
am Start hat. Ich bin dann kurz was geschnappt.
Ja, 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 das hilft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall absolut auch mega gewesen, jetzt diese Tour nochmal zu machen. Ne? Nach so 11 Jahren, nach denen ich ja jetzt einfach nochmal in Uyuni sein durfte. Ja, es war ja jetzt auch eine ganz andere Reisezeit.
Das und auch die Tour natürlich ein bisschen anders.
Ja,
das muss man auch dazu
durch
sagen.
Die
also,
Zeit
es ist halt wirklich nicht planbar. Ne? Also, ich glaube,
naja,
viele dieser Touren finden wahrscheinlich genauso statt, wie sie geplant sind. Aber es kann eben auch immer was dazwischen kommen. Und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft, ne, durch die Klimakrise einfach da auch unsicherer sein, wie die Bedingungen dann auch vor Ort sind.
Ne? Ja, also jetzt sagen sie immer, wenn du ab Mitte April fährst, ne, ist safe, dann ist ja der Salzsee auch trocken in der Regel, weil die Regenzeit eben ja im März aufhört und dann muss ja noch ganz schön viel Wasser auch erstmal wegtrocknen. Das ist ja überhaupt absolut einfach nur unglaublich. Ja, ich war natürlich mega happy, weil es war jetzt ganz anders mit dem Salzsee. Wir hatten da ja schon so noch 10, 15 Zentimeter Wasser drin und dadurch eben auch diese besondere Spiegelung, die man dann sehen kann. Wenn man in der Trockenzeit dann fährt, dann ja, ist es eben mit diesem weißen Grund, was auch besonders ist und auch wunderschön.
Sieht man häufiger auf jeden Fall.
So auf den Fotos, Bildern,
genau. Ja. Weil das die meisten dann wahrscheinlich so auch wirklich machen, ja.
Genau, dann kann man auch auf jeden Fall auf diese Kakteeninsel, die Inkawasi. Das ist tatsächlich ein bisschen schade gewesen, aber dafür war eben die Route so gelegt, dass wir ja stattdessen ganz, ganz viele Lagunen gesehen haben. Wirklich eine schöner als die andere war.
Und die vielen Flamingos.
Ja.
Oh mein Gott, das war mein absoluter Traum,
ja,
diese Flamingos so nah zu sehen. Und ja, man merkt auch, die sind einfach wirklich in ihrem Element da. Also wenn du ihnen zu nah kommst, die gehen dann auch weg.
Ja.
Also die wollen es nicht. Die wollen nicht mit den Menschen zusammenleben oder so nah dran sein. Also sie sind auch nicht dran gewöhnt. Da merkt man, okay, hier ist auch nicht der absolut schlimmste Tourismus am Start, ne? Wie man das vielleicht an anderen Orten kennt, wo die Tiere sich einfach dran gewöhnt haben und dann gefühlt schon gefüttert werden oder was auch immer, ne? Von daher, das fand ich auch sehr besonders, weil man einfach gemerkt hat, wie vulnerabel diese Natur da ist und dass man sie eben ja so schätzen muss, wie sie ist und nicht verändern sollte, ne? Und nicht da so eingreifen sollte und zu nah rangeht. Es ist ja zum Beispiel auch Drohnenverbot über den Flamingos, dass sie da nicht gestört werden, dass da
das ist mega gut
wirklich ihr Ding machen können. Ne? Es gibt natürlich trotzdem diese Videos, man sieht es ja überall, aber die sind da schon hinterher, dass da keiner Quatsch macht.
Und an sich, was mir auch noch aufgefallen ist einfach, dass natürlich in 11 Jahren sich schon was verändert hat, ne? Gerade was die Infrastruktur betrifft, also zum Beispiel an dieser Laguna Colorada, diese rote Lagune, da war ja auf einmal jetzt so ein Aussichtsturm mit Kaffee und so angelegte Wege mit einem, ja, dann noch so einen kleinen Aussichtsplatz und also wunderschön und auch so, dass es sich einfügt, ne, ins Bild, aber ja trotzdem, also es ist schon ganz, ganz anders.
Oder bei dem Schwefel dort, das, wo du gesagt
auf
hattest,
Wege,
dass bei dir in der Tour sich da jemand richtig die Sohle weggebrannt hat, weil da halt keine Absperrung ist es nicht, sondern da sind so Steine hingelegt. Sieht wunderschön aus. Ne?
Also, ne, wie gesagt, irgendwie passend dazu. Ist jetzt kein krasser Weg extra dorthin gepflastert
worden.
In
die Natur eingefügt.
Ja. Und ja, da haben sie jetzt so ein bisschen, ist ja auch gut, ne, dass das eben dann nicht durch uns noch irgendwie beschädigt wird. Ja, das ist mir aufgefallen. Und ansonsten, ja, einfach wieder diese Erkenntnis, dass ich glaube, persönlich ist das der unberührteste Fleck Erde, den ich irgendwie in meinem Leben gesehen habe. Weil ja wirklich über hunderte Kilometer, da ist ja nichts. Also keine wirkliche Zivilisation. Also ganz kleine Dörfer mal am Rande oder auch mal natürlich da, wo die Unterkünfte sind. Aber das ist so klein und es ist mini.
Auch bei unserer ersten Unterkunft, du hattest uns ja schon darauf vorbereitet, dass dort nichts sein wird, kein Internetempfang und weiter. Ne? Wir hatten dann auch keine Dusche, mussten da wirklich dann mit unserer Thermosflasche da irgendwie auch und mit 5 Decken waren es, glaube ich, und alle unseren Klamotten da irgendwie schlafen. Das hat super funktioniert, also ich habe dann auch wirklich nicht gefroren.
Nee, ich auch nicht.
Aber man muss halt vorbereitet sein und dann gibt es da halt wirklich auch nichts. Und
gar nicht.
Das ist schon sehr besonders.
Ne? Und eine Ruhe. Es ist auch wirklich so heftig, man hört nichts.
Ja, also das fand ich schon sehr besonders, auch wirklich nicht so ein fettes Hotel da zu haben, wo man irgendwie heiß duscht und dann irgendwie, man ist so mehr mit der Natur halt so verbunden, wenn man das so miterlebt.
Ja, ist halt sehr basic so irgendwie. Es erdet einen sehr und eben wirklich diese Stille. Wir sind das eben aus der Großstadt einfach nicht gewöhnt und es war schon echt heftig. Wunderschön. Bei so Natur ist natürlich auch immer ganz wichtig, wer guidet die. Damit steht und fällt ja auch ganz oft was. Und wir hatten da die 2 Guides am Start, jeder in einem Auto, weil die sind ja auch gleichzeitig Fahrer. Ja, da darf man schon ehrlich sein, die waren am Anfang schon, also die sind jetzt nicht die mega fröhlich, Freundlichkeitsbolsen, erstmal so gleich mega offen und extrovertiert. Die machen halt ihren Job.
Ganz schüchtern, ganz süß schüchtern.
Introvertiert, hoch 1000. Und die durften da echt erstmal ein bisschen auftauen. Und ich glaube, als ich gefragt habe, ich saß ja vorne, ob ich Kuka nehmen darf, das war ja wirklich sein Snack.
Das war der Eisbrecher.
Das war, glaube ich, wirklich der Eisbrecher. Weil da hat er gedacht, mit der kann man vielleicht auch mal reden.
Wenn sie Coca im Mund hat, kannst du nicht mehr so gut reden.
Und es war ja so special, weil das mit Red Bull noch irgendwie, das war so richtig verrücktes Coca.
Und er hatte immer die Hamsterbacke, das war so süß einfach.
Was da so reinpasst, ständig hat er nachgelegt, das war echt witzig.
Aber man muss eben sagen, die müssen trotzdem das immer weiter konsumieren, weil sie sich niemals an diese Höhe auch anpassen.
Das fand ich auch so spannend.
Das nicht. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit sich auf dieser Höhe bewegen, müssen sie da einfach durchziehen. Und er hatte ja auch dementsprechend, wenn er das nicht macht, auch wirklich Probleme.
Ja, also das fand ich auch schon echt heftig. Ne? Ja, aber auf jeden Fall waren wir dann irgendwann doch ein ganz cooles Team alle.
Auch die anderen, die 3 Französinnen und Matt und Kelsey und also wirklich
wundervoll. Wir waren eine super
Gruppe. So ein Glück einfach, wirklich.
Voll, ja. Und ja, dann sind wir natürlich auch ins Gespräch gekommen über die aktuelle Situation in Bolivien. Das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst, dass eben das Land echt in einer wahrscheinlich der schwierigsten Lage und schwersten Krise überhaupt steckt.
Also von den Protesten hat man schon viel gehört.
Auch die gab es ja schon immer mal.
Genau, ja.
Aber jetzt, dass es so akut ist, also das war mir null bewusst. Und das ist mir erst in dem Moment wirklich so, habe ich das realisiert, als er dann meinte, wenn er dann uns in Uyuni abgesetzt hat, dann wird er sich an die Tankstelle anstellen und dann ungefähr 2 Nächte, 2 Tage warten, bis er an Benzin rankommt. Oh, das ist so verrückt. Und wir haben ja dann auch die Schlangen gesehen.
Unfassbar. Unsere Weiterfahrt, wirklich leere Transporter.
LKWs
mit nichts drauf.
Ja.
Und du bremst dann halt die komplette Versorgung, weil Bolivien ja keinen Meerzugang hat.
Ja.
Das ist das große Problem. Sonst könnten sie ja irgendwie über andere Wege auch Dinge bekommen, erhalten. Aber so bist du halt einfach so abhängig von der Straße und vom Benzin.
Oh, und das war dann wirklich heftig. Und dann hat er uns schon so ein bisschen sein Herz ausgeschüttet. Nicht jetzt irgendwie auf die Masche nach dem Motto, er fragt uns jetzt irgendwie nach Almosen oder so.
Gar nicht.
Null.
Nein.
Aber einfach, er hat uns echt ein gutes Bild einfach gegeben, was gerade abgeht. Ne? Ja, das fängt ja bei der Inflation auch dann an, ne? Dass die Lebensmittel sich, die Preise verdoppelt bis versechsfacht haben. Total absurd und dann hat er auch echt über den aktuellen Präsidenten sehr, sehr, sehr geschimpft, dass naja, wie es halt oft so ist, ja, sehr, sehr, sehr korrupt das ganze System ist und ja, er einfach sich null für die Menschen im Land engagiert. Seine Hoffnung jetzt, ich spreche ja nur für unseren Guide, ist eben dann die Neuwahl, wahrscheinlich diesen Herbst.
Die auch vorgezogen sind, weil so lange ist er auch noch nicht an der Macht.
Ja, durch also die Proteste.
Haben auch Wirkung. Also man sieht, die Menschen können dann auch was bewegen, aber dem bleibt doch nichts anderes übrig. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne?
Voll, ja. Der Hoffnungsschimmer ist eben, dass Evo Morales, also der ehemalige Präsident, dann auch wieder an die Macht kommt. Und ja, dann darf man da mal schauen. Ne? Und wir drücken so die Daumen, weil also wir haben auch im Verlauf der Reise, ob das in Uyuni oder in La Paz war, dann also so wirklich herzensgute Menschen getroffen und kennengelernt, denen das dann noch leid tat, dass wir irgendwie vielleicht eine Einschränkung durch irgendwelche Proteste haben und wo wir gesagt haben, nein, es ist mega gut, ihr müsst auf jeden Fall auf die Straße gehen, ihr müsst euch irgendwie Gehör verschaffen.
Auch andere Touristen und Touristinnen, die wir getroffen haben, haben das ja genauso gesagt. Ja. Also da war niemand böse oder so, sondern ganz im Gegenteil.
Ja. Genau, da ist echt Verständnis da. Und ja, wir hoffen so sehr, dass es sich echt bald verbessert für die Menschen im Land.
Dann ging es für uns weiter mit dem Bus, mit einem heftigen Luxusbus. Also ich habe noch nie so gut in einem Bus geschlafen.
Wahnsinn.
Heftig, heftig. Ja, bis nach La Paz.
Genau, einmal durch die Nacht.
Und das war schon besonders, weil immer, wenn ich wach geworden bin, dachte ich, wo sind wir gerade? Wir haben schon wieder gehalten und dann hast du immer so ein Stimmgewirr draußen gehört und es war schon irgendwie sehr besonders, ja.
Ja, gut, ich habe Oropax drin, ich höre das dann nicht. Mein kleiner Tipp am Rande.
Dann kamen wir früh rechtzeitig, ich glaube gegen 7
in
La Paz an. Wieder sehr hoch, immer noch sehr hoch.
Immer noch sehr hoch, ja.
Also so auf 3600 Metern, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Und La Paz hat ja das längste urbane Seilbahnsystem der Welt. Mhm. Und wegen dieser vielen steilen Berghänge hat man eben kaum ebene Straßen. Also man hatte auch gut zu marschieren. Und viele Häuser, die scheinen so irgendwie ja so hängend gebaut zu sein. Also man kann sich das immer gar nicht so vorstellen, aber die Bilder sehen einfach so heftig schon aus, wenn man vor Ort ist halt, hier haben wir ja wirklich dann auch die Seilbahnen ordentlich genutzt
und
haben da wirklich so viel gesehen. Also da hat sich auch seit deinem letzten Besuch sehr viel getan.
Oh ja, da sind noch ein paar Linien dazugekommen.
Da könnte man fast einen ganzen Tag eigentlich mit den Seilbahnen herumfahren.
Ja,
haben
kann
wir jetzt
man
nicht
machen.
Gemacht, aber theoretisch
Force,
ist echt sehr, sehr praktisch, ja. Woran ich mich auf jeden Fall auch noch erinnere, dass wir in einem Museum waren an dem einen Tag. Museo Nacional de Etnografía y Folklore.
Ja, da wollte ich gerne hin.
Also da werden so die indigenen Kulturen vorgestellt, die Textilien, bestimmte Rituale und auch diese traditionelle Kunst. Und dann war da zum Beispiel auch so ein Vergleich, den habe ich hier nämlich noch aufgeschrieben, interessiert jetzt keinen so im Detail, aber was Vicuña, Guanaco, Lama und Alpaka, wie viel die so abwerfen, hatten wir irgendwie ziemlich krass.
Ja.
Also waren so schon sehr, sehr spezielle Informationen und wir konnten einfach so viel Neues erfahren, was du auch noch nicht wusstest.
Nein, und das war ja so riesig.
Genau. Und auch ganz alleine waren wir da irgendwie drin und auch ganz besonders. Also kann man sich auf jeden Fall, wenn man sich mit der Kultur nochmal so ein bisschen näher beschäftigen will, anschauen.
Genau. Also das ist ein Riesentipp, wirklich. Und wir haben es voll unterschätzt. Also es hörte ja gar nicht auf und wir so, oh mein Gott, da ist aber noch ein Raum und noch ein Raum.
Und wir mussten dann aber raus. Das war dann
Schließzeit.
Ja. Genau. Ein anderes Museum, was auf jeden Fall auch extrem empfehlenswert ist, wir hatten das Thema gerade schon, ist das Coca-Museum.
Ja.
Und da geht es wirklich um die Geschichte und die kulturelle Bedeutung von der Coca-Pflanze. Also es gibt ganz viele Infos darüber, über die traditionelle Nutzung und auch natürlich im Hinblick auf die Drogenpolitik, aber aus einer ganz anderen Sicht. Also es ist auch sehr toll gemacht, weil man sagt halt, welche Sprache man spricht und kriegt dann wirklich so einen ganzen Hefter und kann dann wirklich alles auch auf Deutsch mitlesen. Also das hat uns sehr geholfen auf jeden Fall, weil es sehr, sehr tiefgehende Informationen auch waren und dann konnte man sich die Bilder dazu anschauen. Man könnte es dann natürlich auch in Spanisch dann lesen, wie man halt möchte. Ne? Aber wenn man es manchmal nicht versteht, dann könnte man auch da nachlesen. Da hat mich total berührt, einfach diese riesige Bedeutung für die Indigenen und wie sie einfach mit der Natur so im Einklang leben und auch dann im Hinblick darauf oder im Vergleich dazu die Drogen dann aber irgendwie auch der größte Feind der Indigenen auch sind. Und ja, ich glaube, man muss es einfach erlebt haben. Also diese ganzen Informationen könnten wir niemals so transportieren. Es ist so wunderschön gemacht. Da steckt so viel Liebe zum Detail drin und so viel Informationen, die man sonst nicht so bekommt. Also da könnte man jetzt stundenlang googeln oder eine KI befragen, man würde diese Infos nicht bekommen. Nee,
definitiv nicht. Und eben auch einfach das nochmal ganz klarzustellen, dass die Coca-Pflanze einfach so tief in dieser Kultur verwurzelt ist und dass es mit Kokain ja am Ende, also klar ist das irgendwo eine Base, aber es ist, hat eine ganz andere Bedeutung für die Indigenen und für, ja, die Bewohnenden einfach von...
Ja, es wird instrumentalisiert von mächtigen Menschen, ja, im Endeffekt, ne? Ja. Das hat aber nichts mit den Indigenen zu tun.
Null. Also das hat für die so eine spirituelle Kraft und das ist echt nicht von dieser Welt. Deshalb, ja, echt ciao von diesem Gedanken, ne? Das ist so zu verteufeln. Und ja, man darf nicht mal einen Coca-Tee mit nach Deutschland irgendwie das einführen. Also es ist absurd, einfach komplett, ja, ja, auch lächerlich. Ja. Ja, also das war eine riesen, mega gute Empfehlung, Nummer 2. Und da hatten wir ja auch ein bisschen Glück im Unglück, muss man halt vielleicht an der Stelle sagen, dass wir uns das Coca-Museum überhaupt angucken konnten.
Stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
Das, ja,
genau an dem Tag ja war.
Das war an unserem Tag 2 von geplanten Tagen 1 in La Paz.
Das wäre auch viel zu kurz gewesen.
Ja.
Also, kann man wirklich noch viel länger Zeit verbringen.
Schon schnucklig irgendwie.
Also irgendwie, ja, hat es mich voll berührt. Ich weiß auch nicht, warum ich das so mit... Weil du hattest gesagt, ja, kann man sich anschauen, aber ja, eigentlich wäre vielleicht Sucre noch mal ein bisschen schöner. Und
ja.
So, ne? Und das ist bestimmt auch wunderschön und da waren wir jetzt nicht. Aber im Endeffekt hat mich La Paz so richtig mitgerissen. Ich hätte es nicht gedacht.
Das ist ja so, es ist sehr unterschätzt irgendwie. Und ich war auch happy. Also wir haben dann ja sozusagen aus 24 Stunden 48 gemacht, weil es einen Streik gab und eine Riesenblockade. Es ist gar niemand mehr nach La Paz rein und auch nicht rausgekommen.
War egal mit welchem Verkehrsmittel, es ging nichts.
Also das war auch eine Special-Situation. Ja, dann haben wir da einen Tag verlängert und hatten dann eben das Vergnügen, in das Coca-Museum gehen zu können. Und ich habe mir noch eine Massage gegönnt. Das war auch sehr erholsam. Ja, und diesmal hat sich La Paz für mich auch echt ganz anders angefühlt. Also die Menschen habe ich irgendwie deutlich nochmal freundlicher und auch offener jetzt uns fremden TouristInnen gegenüber empfunden und ja, auch so richtig herzlich. Und auch, ich habe mich viel sicherer gefühlt, weil 2014, also da wurde man schon auch im Hostel sehr, sehr, sehr gebrieft, wo man dann, bis wohin man gehen sollte, wohin nicht, wo man besonders aufpassen sollte. Und das war jetzt irgendwie gar kein Thema. Also egal wo, klar läuft, wir laufen da eh sowieso basic mit fast nichts rum. Mhm. Und nirgendwo hatten wir das Gefühl, dass uns jetzt hier jemand gleich irgendwie was klaut oder gar nicht. Also es war echt eine andere Atmosphäre, als ich das vor 11 Jahren erlebt habe.
Was mich so berührt hat, so insgesamt, um es jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, auch von Bolivien, dass einfach die Menschen auch in Uyuni, als wir da so durch Stadt so durchgelaufen sind, dass sie so viel Zeit halt natürlich im Freien verbringen und irgendwie immer miteinander sind, auch als, also auch die älteren Menschen, dass die wirklich zusammensitzen, zusammen essen, auch unser einer Fahrer dann, unser einer Guide, der hat sich ja dann auch einfach an so einen Tisch damit gesetzt und hat dort Mittag gegessen und so. Und das ist irgendwie so ganz besonders, dass da gefühlt, man weiß es natürlich nicht, wie es in Wirklichkeit ist, aber so war zumindest das Gefühl und die Sicht, keiner so alleine ist, sondern alle so die Zeit zusammen verbringen und das ist irgendwie eine richtig schöne Sache und das müsste man eigentlich ein bisschen transferieren, aber da müsste natürlich das Wetter vielleicht auch besser in Deutschland sein. Das ist natürlich im Winter jetzt nicht so möglich.
Ja, das ist wieder so ein Thema für sich, ja.
Aber ja, diese Plätze und Orte so schaffen, da gibt es auf jeden Fall schön Potenzial.
Das hast du wundervoll zusammengefasst, fand ich. Ja, Bolivia. sieht uns sicherlich nochmal wieder.
Ich denke
Bolivia
auch.
Bolivia sieht uns wieder.
So insgesamt schreiben wir natürlich auch nochmal so ein paar Essenstipps mit in die Shownotes, um das nochmal zusammenzufassen. Die werden wir jetzt hier nicht alle irgendwie aufzählen zwischendurch, sondern die sind dann einfach in den Shownotes mit drin.
Neuer Tag, neues Glück. Klappe die zweite.
Genau, dann hören wir uns auch gleich mal an, wie das an so einem Busbahnhof anhört.
Also easy, die richtige Busagentur zu finden, logisch. Man wird direkt abgefangen. Ja, wir durften dann starten, tatsächlich raus aus La Paz. Und es war auch schon eine sehr special Situation, weil wir ja bis zum Vorabend auch nicht wussten, ob der Bus dann am Morgen wirklich geht. Und dann haben sie mich einfach wirklich per WhatsApp angerufen. Also das ist wie, als wenn hier so eine öffentliche Bus, als ob der Flixbus mich jetzt anruft, um mir zu sagen, es bleibt alles wie gehabt, sie müssen nicht eher kommen oder
so. Das war keine Ahnung, da ist 20 Uhr die Agentur zu und dann stehst du da, auch wenn der letzte Bus dann nicht kommt, ne? Stehst du in der
Ist dann dein
Kampada.
Problem. Ja, nicht. Das ist persönliches Pech. Und also die waren da einfach so, haben so mitgefühlt, ne? Und haben ja auch immer gehofft, ja, na hoffentlich und alle auch im Kuka-Museum da, die hat auch noch mal für uns gebetet.
Das war
der Knaller.
Süß.
Das war wirklich so unfassbar süß, die Menschen. Ja, und wir sind also dann ausgereist und eingereist nach Peru auf dem Weg dann zum Titicacasee.
Richtig, wollte ich gerade sagen, die andere Aussprache.
Haben wir gelernt. Titicacasee. Und ja, dadurch, dass wir ja an dem gleichen Tag auch einen Nachtbus noch nach Cusco hatten. Uns fehlte ja im Grunde jetzt die Nacht in Puno. Ja, hatten wir nur noch ein paar Stunden in Puno und ich denke, die haben wir ganz gut genutzt. So hatten wir also noch gerade so Zeit, die Uros zu besuchen, weil ja, es ist halt schon, es spaltet die Meinungen, kann man das so sagen. Die Uros sind ein Volk, ein Stamm, was eben auf dem Titicacasee lebt, auf solchen künstlich geschaffenen Inseln aus Totora-Schilf. Die werden auch immer wieder erneuert, also das wird angebaut, das Schilf, dann wird es geerntet, dann wird es wieder auf die Insel draufgelegt. Also das ist schon eine Kunst für sich und auch die Boote, die eben die Menschen benutzen, sind auch teilweise aus Totora-Schilf und ja, es gibt dort eben auch eine Hauptinsel mit auch einer Schule, Kindergarten, zumindest für die kleineren Kinder. Ja, und es ist halt einfach schon einzigartig auf der Welt, deshalb war mir es auch irgendwo wichtig. Ich hätte es schon schade gefunden, wenn wir es jetzt geskippt hätten, aber alles gut. Wir hatten dann ja eine Tour noch bekommen und sind dann also einmal auf die Inseln. Und ja, es ist einfach so surreal, weil der See, der ist ja auch so riesig.
Also wie lange wir da schon dran vorbeigefahren sind mit dem Bus.
Ja. Ja, halt so.
Oh mein Gott.
Den halben Tag.
Ja.
Wahnsinn. Ja, weil, also genau, es ist ja der höchste schiffbare See der Welt. Hat auch so eine spirituelle Bedeutung, weil man sagt, dass der erste Inka-König auch aus dem See auferstanden oder ja, irgendwie dort geboren wurde. Man kann halten, was man will. Natürlich die Aktion, wie sie es machen, da kann man schon kritisch drüber sprechen, weil diese Touren sind immer gleich.
Sie teilen das unter den Familien auf, dass eine Familie ständig dasselbe
Besuch
machen muss. Aber am Ende, man hatte schon trotzdem auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt zu 100% freiwillig ist, ob sie wirklich immer noch so viel Spaß daran haben, weil es ist ja natürlich auch immer wieder dasselbe. Du hast ja immer wieder irgendwie manchmal auch komische Touris sitzen und die sitzen dann auch in deinem gebauten Häuschen auf deinem Bett. Also es ist schon ein bisschen crazy auch. Und das erste Mal habe ich mich da ein bisschen unwohl gefühlt und mich so richtig komisch als Touri so gefühlt.
Ja.
Und dachte so, oh, mir tut es irgendwie voll leid, dass sie das jetzt machen müssen für uns. Weil eigentlich, klar, man will das sehen, aber irgendwie,
sie haben es irgendwie,
das ist eine falsche Art und Weise.
Ja.
Weil, ja, natürlich, ja, die Regierung, die auch irgendwie vergisst und nicht mitdenkt und nicht mit unterstützt und ne, dass
genau.
es einfach nicht die gleichen Rechte gibt. Das ist ja ein allgemeines Problem, auch bei Indigenen insgesamt. in vielen, vielen Ländern dieser Welt. Und dementsprechend, ja, hatte man dann doch so ein bisschen komisches Gefühl. Also es ist jetzt auch nicht etwas, was ich unbedingt empfehlen würde. Ja, nee, es aber war gut, es erlebt zu haben.
Ja.
Aber dieser negative Touch war irgendwie auch schon so ein bisschen dabei, auch als sie für uns gesungen haben und so.
Ja. Also es war, ja, weil sie singen dann halt alle meine Entchen. Also es ist halt echt einfach nur verrückt.
Es war sehr besonders, ne, auch wirklich das so zu erleben, wie man da lebt und ne, irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ja, also ja, es ist, man findet nicht die richtigen Worte dafür, merke ich auch gerade. Ne?
Und man kann tatsächlich auch dort übernachten. Ja. Das fände ich mal ganz spannend, weil ich glaube, dann hat man auch so nochmal eine andere Zeit. Man beobachtet das ja dann auch. Man ist nicht in dieser Tour gefangen, sondern man ist dann da mal ein paar Stunden. Und
wobei, das finde ich auch wieder teilweise crazy. Ich weiß nicht, wie alle Unterkünfte so sind, aber wenn du dann halt wieder so luxuriös dann da wohnst und dann halt irgendwie drauf schaust auf die anderen, so, also ich weiß nicht, das ist irgendwie dann auch wieder für mich persönlich einfach nur so ein negativer Touch. Also vielleicht gibt es da auch ganz simple Unterkünfte, ne, dass man da
beides
so
aber schon auch kann. Komfortabel, ja. Einzigartig und auf der Welt. Und ich meine, wenn man einmal dort in der Region ist, ist auch schön, einfach eine Bootsfahrt auf dem See zu machen.
Richtig, das war natürlich, die Fahrt war auch schon sehr, sehr special,
ja.
So gerade am Anfang. Ne, mit, ja. Aber ja, es ist natürlich auch ein Problem, was es überall auf der Welt gibt, was viele, viele Meere und Seen betrifft. Ne? Umweltprobleme, Verschmutzung ist dort ganz arg doll durch den Bergbau und durch die Abwässer, also eine hohe Belastung auch durch Schwermetalle, Plastikmüll. Das ist wirklich natürlich auch für alle Bewohnenden und alle, die irgendwie ne, fischen wollen und so weiter. Es gibt doch gar nicht mehr so viele verschiedene Fischarten. Da sind
gab es damals auch schon nicht.
Ne, ist auch schon seit Jahren natürlich so, logischerweise. Ne, das Problem ist ja auch nicht seit gestern.
Nee.
Das kennen wir ja auch schon ein paar Jahrzehnte. Genau, also das ist ein großes Thema. Und ja, Puno ist eben auch eines der ärmsten Regionen Perus. Also es gibt ja auch eine unzureichende Gesundheitsversorgung und Bildung auch. Also da werden die Menschen einfach auch wirklich insgesamt ein bisschen vergessen, nicht nur die Indigenen.
Mhm. Nach diesem sehr, sehr schönen Ausflug auf dem See, zumindest der Bootsfahrt, und es war auch so special, weil ja die Wolken auch so tief hingen. Also es ist, man ist den Wolken wirklich ganz nah. Das ist einfach auf dieser Höhe. Es ist ein anderes Gefühl, finde ich. Und wir hatten dann nochmal die Gelegenheit, eben was zum Abend zu essen und sind dann auf unsere zweite Nachtbusfahrt auf dieser Reise und auch die letzte Nachtbusfahrt tatsächlich schon nach Cusco gegangen. Und ich sag mal, welcome home! Und auch, ja, was für ein Erlebnis, dass wir zusammen in dieser Stadt waren.
Ja, das war eigentlich mein Highlight so. Ich habe Cusco natürlich auch wunderschön gefunden und genossen, aber irgendwie war es das Besondere, dass du mir die Orte gezeigt hast und deine Geschichten nochmal so erzählt hast, die ich natürlich alle gehört habe und irgendwie auch abgespeichert habe, aber wenn man an den Orten nochmal ist, ist es dann doch nochmal ganz anders.
Ja, das war schon wirklich ganz besonders und ganz, ganz schön. Und ja, wir haben den Tag dann echt genossen, waren da in diesem schönen Viertel San Blas und auf dem San Pedro-Markt. Ja, haben uns einfach treiben lassen, haben da, es gibt ja so ganz, ganz, ganz viele, wirklich unzählige, special süße Coffee-Shops und richtig hammermäßige Restaurants. Man könnte den ganzen Tag nur essen und trinken. Ist ein bisschen schwierig.
Das ist der Ort auf der Welt, glaube ich, wo es mit das beste Essen gibt. Sagt zumindest auch die Michelin-Sterne, sagen es auch. Also ich glaube,
brutal, echt.
Ja.
Es war wirklich Wahnsinn. Ja, und das haben wir, da haben wir uns schon ein bisschen durchgeschlemmt und hatten da einen mega schönen Tag. Ja, den haben wir auf jeden Fall genutzt, weil wir uns danach für zumindest ja so eine Nacht getrennt haben. Denn ja, ihr seid einmal Richtung Machu Picchu gereist und ich habe noch einen Tag mehr in Cusco genossen.
Genau, wir hatten dann den ersten Tag erstmal im Heiligen Tal und haben uns da verschiedene Orte angeschaut. Der erste Ort, das ging früh morgens gleich los, war Chinchero. Und das ist so ein mythischer Ursprungsort des Regenbogens, weil der Name des Ortes stammt von dem Quechua-Wort Chinchay. Und es war dort ganz ruhig und verschlafen, dort war kaum was los. Und dann hat aber unser Guide auch erzählt, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange so sein wird, weil dort gerade ein Flughafen gebaut wird. Also da gibt es natürlich immer so diese positiven und negativen Aspekte bei diesen Orten. Früher war es halt so ein königlicher Landsitz von einem Inka-Herrscher. Und es ist aber dort vor allem bekannt für die Webkunst. Also es werden immer noch diese uralten Inka-Techniken genutzt. An jedem Sonntag gibt es dort auch so einen richtig authentischen Handwerkskunstmarkt. Und das ist eben schon so weniger touristisch als zum Beispiel in Pisac. Was mich dort so besonders beeindruckt hat, da dann wirklich diese landwirtschaftlichen Terrassen so eigentlich das erste Mal so richtig zu sehen. Und die gehören dort auch zu den besterhaltensten im Heiligen Tal. Und man hat dort diesen wunderschönen Panoramablick auf die schneebedeckten Berge. Ja, also wirklich ganz, ganz besonderer Ort. Dort gab es dann noch eine Empanada auf die Hand. Da war meine Welt auch völlig in Ordnung, dass ich jetzt auch was zu essen hatte. Da hatte ich immer Sorge, dass es nicht genug zu essen
gibt. Oder hattest keine Snacks?
Hatte keine Snacks dabei, genau. Oh, das war ein Problem, aber es war kein Problem, weil es gibt überall ein tolles Essen.
Ja, ja.
Danach waren wir an so einem anderen Ort, sind wir weitergefahren zu so einem Textilmarkt, kann man so sagen. Und dann haben wir uns da so einen Vortrag über die Färbung so angehört. Ja, das war auch ganz süß gemacht. Und dann ging es schon weiter nach Morai. Und das ist wirklich so ein Freiluftlabor für landwirtschaftliche Experimente.
Von den Inka gewesen.
Genau. Weil dort gibt es eben in diesen verschiedenen Ebenen auch unterschiedliche Temperaturen. Und das wurde eben getestet, welche Pflanzen unter welchen Bedingungen am besten gedeihen. Also ja, ne, Coca wurde zum Beispiel angebaut, Mais, dann oben die Kartoffeln. Und was so besonders ist, gerade für uns Deutsche, dass sie ja dort einfach ja ca. 1800 Kartoffelsorten haben, die wir auf jeden Fall nicht haben. Und wir immer so tun, als wären wir die Kartoffelnation. Also das ist wirklich einfach ein Scherz. Und was ich jetzt noch im Nachhinein gelesen hatte, dass einige Theorien auch besagen, dass dort astronomische Beobachtungen gemacht wurden oder auch das zu spirituellen Zwecken genutzt wurde. Und das erinnert eben wirklich, also diese Stätten daran und ist ein Beweis dafür, wie fortschrittlich auch das Wissen der Inka in Agronomie, in der Ingenieurkunst und in der Klimaforschung auch war. Also das könnten wir heute auch noch mal ganz gut gebrauchen, was das Klima betrifft.
Ja.
Ja, dann ging es schon wieder zum nächsten Stop. Und zwar der Besuch von so einem Shop, wo es das Maras-Salz und Schokolade gab. Und dann konnte man schon ein paar Souvenirs noch shoppen.
Hast du mir mitgebracht.
Genau. Und ich habe auch von anderen gehört, es ist wirklich sehr besonders super, und sehr lecker gewesen. Also für mich selbst habe ich gar nichts mitgenommen. Aber es war ja auch nicht so viel Platz im Gepäck. Von daher alles gut. Aber ja, da kann man dann doch noch mal so ein bisschen nach so besonderen Sachen schauen. Und dann ging es auch schon weiter zu den Salineras de Maras. Und ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass die wahrscheinlich nicht von den Inka erfunden wurden, sondern schon von der Wari-Kultur genutzt wurden.
Ja, das kann gut sein.
Wusstest du das schon?
Nee.
Genau, das sind nämlich so kleine quadratische Becken. So ein riesiges Mosaik an so einem Berghang klebt das, kann man so sagen. Und das sind circa 4000 Felder. Und jedes Feld gehört einer Familie. Da geht es sozusagen um die Salzgewinnung. Und das wird vollständig handwerklich gemacht, ohne Maschinen. Wo sich die Klimakrise jetzt auch wieder bemerkbar macht, dass dort diese Salzquellen immer mehr austrocknen und einige Becken bereits jetzt auch schon unbrauchbar sind. Also das ist auch wieder so ein Punkt, was man immer wieder so an verschiedenen Orten einfach auf der Welt sieht, wie sich das schon so weiter entwickelt und ja, wie das einem immer mehr auch einfach Angst auch macht, ne? Weil es ja natürlich immer wieder Menschen betrifft.
Ja.
Ja, die nicht dafür verantwortlich sind im Endeffekt. Dann ging es weiter zum Mittagessen in Urubamba. War es so besonders, weil dort wirklich ja so ein Panflöten-DJ am Start war. Und es war wirklich, also ja, es war einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Wir hatten auch wirklich Glück, dass wir da so die erste Gruppe, sag ich mal, waren. Dort wurden schon so ein paar Gruppen hingebracht. Und ja, wirklich super, super leckeres Essen. Und später sind wir dann auch in Ollantaytambo angekommen. Und da hat unser Guide dann auch das erste Mal habe ich das gesehen sozusagen, dass er sein Bier im Restaurant verschüttet hat als Anerkennung und Dank für Pachamama, also die Mutter Erde. Sozusagen, ja, so diese zentrale Gottheit der indigenen Andenvölker. Sie bedanken sich sozusagen für die Gaben, für Nahrung, Wasser und das Leben. Und man möchte was zurückgeben, um das Gleichgewicht mit der Natur zu erhalten. Und man macht es auch zum Beispiel vor wichtigen Ereignissen, also um den Durst sozusagen der Erde zu stillen. Mhm. Ja, das fand ich ganz, ganz cute, dass er uns das dann auch gleich erklärt hat, warum man das jetzt macht. Und es war dann ganz normal irgendwie auch so. Man hat es dann immer mal wieder gesehen so. Und ja, voll schön. Ja,
viel engere Tradition, so Verbindung einfach zur Natur. Ja.
Ja, und Ollantaytambo war auch ein ganz, ganz besonderer Ort. Also wirklich, ja, total cute. Und irgendwie, ja, haben wir da auch ein bisschen länger dann dort Zeit verbracht. Und es ist eben auch der Startpunkt für eine Route für die Zugstrecke zu Machu Picchu. Ja, einfach die krasseste Zugfahrt ever, die ich da erlebt habe. Also die haben das auch so gut organisiert, weil du einmal auf der linken Seite und einmal dann auf der anderen Seite gesessen hast zur Rückfahrt. Und man hat dann wirklich alles von dieser Strecke so mitbekommen. Und das war sehr, sehr besonders. Ja.
Ja, in Ollantaytambo haben wir uns ja dann am nächsten Tag auch getroffen. Aber dazwischen ist ja noch ein bisschen was passiert. Also bei mir, ich hatte den Tag in Cusco für mich allein. Das war auch absolut entspannt. Ich habe da durch Zufall eine Ausstellung gefunden. Die Shapiri Ground Ausstellung in San Blas, eben in, ja schon so mit dem hübschesten Viertel. Diese Ausstellung, die wird eben von Personen geleitet, die sich ja für die Autonomie indigener Gemeinschaften einsetzen und ja eben auch die Bewahrung der Traditionen und ja, einfach traditionellen Lebensweise schützen und fördern. Also das ist so ein heftig energetischer Ort. Man hat da kulturellen Austausch, die arbeiten da auch natürlich zusammen mit den indigenen Gemeinschaften und zelebrieren das auch einfach. Also das war richtig, richtig schön. Das wollte ich dir dann unbedingt auch noch zeigen. Deshalb haben wir das auch zusammen.
Haben wir auch einen kleinen Sound aufgenommen.
Ja.
Kann ich kurz nochmal abspielen.
Ja.
Geträumt nochmal. Ja, in diesem dunklen Raum lagen.
Hinlegen und einfach nur diese ja, Dschungelgeräusche auf sich wirken lassen. Ja, dann bin ich natürlich noch mal einmal zum Aussichtspunkt beim Cristo hochgelaufen und war dort im Kenko-Wald, also Kenko Chico, um es genauer zu sagen, weil Kenko ist auch eine Ausgrabungsstadt, ja, eben um Cusco drumherum, da gibt es ja allerhand. Und Kenko ist eine davon, die aber Eintritt kostet, und Kenko Chico, also Klein Kenko sozusagen, das ist kostenfrei, da kann man einfach hinlaufen, das ist so ein Eukalyptuswald und einfach wirklich so, so, so schön. Und ja, das habe ich gefunden über einen Insta-Account, ist halt auch nicht so touristisch, also da waren halt auch einfach Einheimische, die da Picknick gemacht haben, das war super schön. Ja, und am Nachmittag habe ich dann noch eine Freundin getroffen mit ihrem Baby, das habe ich kennengelernt, und ja, es war einfach eine große Wiedersehensfreude, also ganz, ganz, ganz schöner Tag, den ich da auch erlebt habe. Ja, am nächsten Tag bin ich euch dann quasi entgegengereist, habe vorher noch, wie sollte es anders sein, unfassbar gut gefrühstückt und habe dann irgendwie so laute Musik gehört, was ja kein, es ist jetzt nichts Besonderes an sich. In Cusco feiert man ja gefühlt jeden Tag irgendwas. Und dann habe ich aber doch nochmal einen kleinen Schlenkrig zum Plaza gemacht und habe gesehen, ja, hier geht was. Und es war unglaublich. Es war ein riesiger Umzug mit Parade. Die Menschen haben sich gegenseitig mit so einem Schaumspray besprüht und waren komplett außer Rand und Band. Und dann habe ich gefragt, was eigentlich los ist. Und dann sagte sie, ja, das ist der letzte Tag vom Karneval. Und es war einfach der 23. März. Also in Cusco, da wird auf jeden Fall bis zum Ultimo, also bis eigentlich die nächste, ja, dann war ja schon wieder kurz vor Ostern, kann man sagen, ne? Also da wird immer irgendwas gefeiert. Und also dieser Umzug, ich bin dann auch diese große Hauptstraße, die Avenida del Sol runtergelaufen, weil ich ja zum Colectivo wollte, der mich ins Heilige Tal bringen sollte. Ja, und der Umzug, der wirklich, der ist einfach gar nicht geendet. Das war unglaublich, so, so, so viele Menschen, so ein, ja, alles so aufwendig dekoriert und das war eine krasse Stimmung, total toll.
Auch wie lange sie immer dafür halt trainieren. Das ist ja so krass einfach.
Ja, und so basteln oft gesehen. Und bauen und absolut heftig. Genau, und dann bin ich nach Ollantaytambo gefahren, habe unser süßes Hotelzimmer schon mal bezogen, ein bisschen durch ja das Örtchen gebummelt und habe euch dann am Bahnhof erwartet.
Ja, aber wir hatten natürlich noch ein Highlight, was man, wenn man einmal dort ist,
na sicher,
sich dann doch mal anschaut, auch wenn es sich im Laufe der Zeit dann doch sehr verändert hat. Und zwar waren wir ja nur noch auf 2400 Metern. Ja, ja. Das müssen wir auch dazu noch sagen. Also wir sind ein bisschen wieder ja den Wolken ferner gekommen, wie sagt man? Naja, auf jeden Fall weiter unten. Und waren, ja, bei Machu Picchu.
Ja.
Genau, und ja, das ist mittlerweile, es ist irgendwie so, das hat unsere Guidin dann auch später einfach erzählt, dass es halt drei Wege gibt und der Guide, der mit dir diese Tour macht, der darf nur diesen einen Weg gehen und der darf auch diesen Weg nicht wieder zurückgehen. Und das war am Anfang erstmal ein bisschen komisch, weil wir es nicht verstanden hatten. Haben sie dann später gefragt, warum, wieso, weshalb wir jetzt so lange hier stehen, weil es war, als wir ankamen, wirklich, man hat es schon am Morgen gesehen, komplett bewölkt. Man hat nichts gesehen, einfach nichts. Man konnte dann wirklich im Laufe der Zeit, also wir standen dann so eine Dreiviertelstunde, sie hat super viel erzählt, aber da war dann natürlich die Ungeduld dann auch so ein bisschen da, schaffen wir jetzt noch alles, aber man ist dort 3 Stunden, also man schafft das alles locker, man braucht sich da gar keinen Stress machen, man kann da wirklich auch eine Dreiviertelstunde an der Stelle stehen bleiben, ist gar kein Thema. Und dann hat sich's auch gelohnt, weil dann ist natürlich die Wolkendecke auch aufgebrochen und es war natürlich immer noch ein kleines bisschen wolkig, so immer mal, aber ja, man hat es dann schon alles so gesehen, wie man es ja schon 1000 Mal gesehen hat. Aber wenn du vor Ort bist, das ist einfach wirklich so faszinierend und so besonders. Du blendest auch da wieder mal kurz diese ganzen Menschen um dich drum aus und diese ganzen Sprachen von allen Guides und was da um dich herum, das ist erstmal weg kurz und es ist ruhig im Kopf und du kannst einfach nur hinstarren und das genießen und ja, ganz, ganz, ganz besonders. Und eben so schön, diese Fakten dann auch nochmal vor Ort zu hören. Also das fand ich auch so besonders, weil man sich das im Nachhinein natürlich dann auch nochmal durchliest, wenn man einmal da war. Es ist schon das vor Ort erleben und hören und das gleich sehen ist schon das Besondere daran. Also das lohnt sich in jedem Fall, da schon ein bisschen mehr jetzt Geld zu investieren. Das ist stark angestiegen, die Preise. Du warst ja schon häufiger da.
Ja, ja, mich hat es auch ein bisschen vom Hocker gehauen.
Und ja, es ist trotzdem noch alles bezahlbar, alles gut. Das wird sich jetzt auch wieder verändert. Wahrscheinlich im Laufe der Zeit, je nachdem, wann man die Folge hört. Ne? Aber es gibt ja auch unterschiedliche Wege hin. Also man kann da auch noch viel mehr sich bewegen.
Na klar.
Und diesen ganzen, ja, diese ganze Umgebung auch noch aufsaugen, wenn man ein bisschen mehr noch Zeit mitbringt. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Von daher, ja, archäologisches Wunder der Welt. Also, ja, UNESCO-Weltkulturerbe auch wieder.
Ja.
Und steckt immer noch voller Geheimnisse und Geschichten, ne? Weil man ja bis heute nicht weiß, warum sind sie jetzt dann wirklich gar nicht so lange dort gewesen. Also, es ist einfach immer noch ein Rätsel. Und das ist irgendwie schon dann auch mystisch, wenn man diese ganzen Geschichten hört und ja, einfach wie weit entwickelt sie wirklich auch waren. Ne?
Ja.
Das hatten wir ja vorhin schon das Thema. Ja, viel mehr wollen wir gar nicht verraten, weil ich glaube, man muss es einfach mit eigenen Augen sehen und dann eben auch diese ganzen Fakten nochmal hören. Das bringt jetzt in der Podcast-Folge nicht so viel, das bleibt nicht so wirklich hängen.
Nee, das in Kombination, ja. Aus Sehen, Hören,
wie du es gerade schon gesagt hast, wir haben uns ja dann in Ollantaytambo wieder getroffen.
Yay.
Und hatten dann dort nochmal eine richtig, richtig schöne, entspannte Zeit. Ach, zumindest an dem halben Tag dann noch. Am nächsten Tag hatten wir uns dann doch nochmal eine richtig heftige Wanderung irgendwie rausgesucht.
War uns gar nicht so bewusst, aus auf der Karte.
Aber wir haben wirklich geschnauft. Also, weil man muss auch sagen, wir haben uns in der Zeit jetzt nicht so super krass viel bewegt. Wir sind natürlich auch viel gefahren von A nach B. Wir haben eine richtige Strecke. Ich wollte es nochmal zusammenrechnen, wie viel Strecke wir insgesamt zurückgelegt haben.
Ja, das wäre spannend.
Eine spannende Zeit. Zahl. Genau, und ja. Deswegen war das dann schon so aus der Kalten so eine heftige Wanderung. Es war dann auch recht warm.
Ja, es war
wieder
super
Glück
Wetter.
Mit Wetter.
Ein perfekter Tag.
Super schöne Aussicht und ja, sind dann nochmal ein bisschen gewandert.
Ja, weil ich dachte, Mensch, das Puma Marca, das ist gar nicht so weit weg.
Mir hat der Name gefallen. Ich fand ihn irgendwie süß. Ich dachte so, ja.
Und es sah jetzt auch also vom Höhenprofil nicht so anspruchsvoll aus. Naja, es ist ja immer schön, wenn man die Erfahrung dann einfach vor Ort macht. Was der Hammer war ja, dass in Ollantaytambo selbst ist ja schon sehr touristisch. Da sind ja auch Inka-Ruinen. Es ist super niedlich, wirklich. Es ist ein ganz, ganz niedlicher Ort. Und ja, wir sind ja aber dann raus aus Ollantaytambo gelaufen. Und dann ist halt einfach mal Natur, kleinste Mini-Dörfer.
Immer mal ein Pferd, immer mal ein Esel. Ja. Den älteren Mann haben wir dort getroffen, der war ja auch so
der uns geholfen hat, den Weg zu finden.
Ja.
Ja, weil eigentlich gibt es ja einen Weg, der nicht auf der Straße lang geht. Ja, und leider haben wir aber den Einstieg auf dem Hinweg nicht gefunden.
Den hätten wir auch nicht gefunden.
Nee. Also, das Schild war halt...
Es war komplett verwachsen. Also wir haben dann ein Foto davon gemacht. Man sieht einfach nur grün auf diesem... Also man sieht eine kleine Umrandung von dem Schild. Aber niemals wäre uns das jemals aufgefallen. Und überhaupt erst mal dorthin zu kommen, auch nicht.
Ja.
Also da hätten wir die Schulkinder dann, als sie zur Schule gegangen sind, wahrscheinlich früh
da hätten wir sie fragen müssen. War aber irgendwo im Endeffekt auch schön, weil so sind wir natürlich die Straße zwar erst mal gelaufen, aber hatten halt irgendwie diesen Blick von ganz unten auf diese riesen Berge rechts und links. Und ja, dann ging es irgendwann links hoch. Und der Opi meinte ja dann, ja, nee, das ist ein ganz entspannter Weg.
Da dachte ich, oh Gott, wir können einfach nicht mehr. Wir hatten auch gar nicht so viel Essen mit. Das war auch wieder mein Problem.
Snacks waren
Hatten wir uns dann wirklich für oben aufgehoben?
Ja.
Wenn wir oben sind, dass wir dann was snacken.
Genau.
Aber ich dachte mir auch so, nee.
Ja, und wir haben dann wirklich Puma Marca erklommen.
Das ist dann
doch schon ein Stückchen weiter oben. Und hatten es ja für uns alleine. Das war dann halt die Belohnung.
Auf jeden Fall. Wir dachten, wir wären alleine.
Fast. Ja, fast.
Wir hatten natürlich erstmal diese wunderschöne Aussicht. Und ich dachte, jetzt wäre dann doch nochmal der Zeitpunkt für mich so als... Anfängerin mit einer Drohne, sie kurz mal auszuprobieren an diesem Ort, weil mir jetzt hier niemand auf die Finger schaut und wirklich alles so weitläufig ist und ich kein Tier jetzt hier irgendwie störe oder so. Und sie war gerade oben und im Hintergrund kam aber auch schon das Gewitter. Also wir haben dann schon so gesehen, okay, irgendwas, wir müssen uns jetzt schon beeilen auch ein bisschen. Es wird ja jetzt auch hier wieder runterkommen und auf einmal höre ich Stimmen, weil du warst ein Stück weiter entfernt, du warst gar nicht in meiner Nähe und hast dich mit jemandem unterhalten.
Aha. Einem ganz freundlichen älteren Herrn und seinem Hund.
Ich dachte so, nein, ist es jetzt hier erlaubt oder nicht? Ich wusste es nicht genau.
Und er war tatsächlich, dort Park Ranger, könnte man vielleicht so sagen. Und hat uns dann freundlich darauf hingewiesen, dass das mit der Drohne nicht erlaubt ist, dass wir dafür eine Genehmigung brauchen. Und wir waren aber einfach so sympathisch und haben natürlich uns mega entschuldigt.
Ich habe sie dann auch gleich, die war dann ja auch gleich wieder unten. Und gerade als sie unten war, ich total gezittert. Voller Aufregung kriege ich die jetzt auch hier ordentlich wieder runter. Ich bin...
Kein
das ist
Absturz.
Ja verboten, oh Gott, oh Gott. Hat er gesagt, nee, also jetzt könntest du auch noch mal hoch.
Und wir sind, ja,
aber da hinten kommt das Gewitter. Nee, nee, hier wird es nicht regnen. Er hatte natürlich recht.
Ja. Und wir haben trotzdem gesagt, nee, ist okay jetzt.
Aber danke.
Ja.
Total lieb. Also richtig, richtig süß. Ne? Das hätte auch natürlich komplett schief gehen können. Und dann haben wir den wunderschönsten Rückweg gefunden.
Yay!
Der dann auch bezahlt war, tatsächlich.
Ja, mit einem kleinen Obolus, den bezahlt man. Und natürlich hat uns der Herr dann den Weg gewiesen.
Ja.
Ja.
Das war dann wirklich ein Glücksgriff, weil ja, wer weiß, wie wir sonst da langlaufen werden.
Ja, also der Weg war halt wirklich wunderschön und der ist auch ja instand gehalten und man hatte einfach einen mega Blick in das Tal und
richtig, richtig toll. Oh,
ja. Die ganzen Pflanzen drumherum, alles war grün. Das ist natürlich auch der Vorteil an dieser Jahreszeit, dass kurz nach der Regenzeit einfach ja alles so wunderschön grün ist. Auch mhm. Cusco und drumherum. Ich finde wirklich diese Zeit, März, April, Mai mag auch noch gehen, so viel schöner als dann so der Spätsommer, weil das dann halt alles bei der krassen Sonneneinstrahlung, die es dort einfach hat, das ist dann alles weggebrannt. Also da ist dann wirklich alles braun.
Irgendwann an diesem Tag sind wir noch zurückgefahren, oder?
Ja.
War das an dem Tag, ja.
Genau. Kollektivo hat uns gefunden.
Ja, ich bin auch endlich mal mit dem Kollektivo gefahren.
Genau.
Das war ganz, ganz süß auch. Und waren zurück in Cusco.
Ja, und haben nochmal unsere Wanderung zelebriert bei einem fantastischen Abendessen.
Wow, ja.
Im Greenpoint, wo wir dann ja fast geplatzt sind.
Mhm.
Aber das war es wert. Das Foodkoma hat sich gelohnt. Es war ja einfach ein Fest. Hatten dann noch einen ganzen Tag anschließend in Cusco Zeit, um noch ein bisschen zu entspannen. Und haben einen kleinen Busausflug gemacht mit den Öffis nach San Jeronimo, wo ich halt damals gewohnt habe.
Ja, einmal so komplett unter Einheimischen, so
ja,
wie das echte Leben da so läuft.
Genau.
Das ist schon sehr besonders, ja.
Ja, sobald man natürlich aus dem Zentrum rausfährt, ja, ist Cusco halt natürlich auch eine Stadt wie jede andere, die viele, viele Einwohnende hat. Und ja, da ist man halt einfach auch ganz schnell ganz nah dran und das ist richtig schön. Und später hat es ja dann auch noch angefangen zu regnen und da haben wir dann also wirklich uns untergestellt in so einem kleinen Kaufmannsladen, bevor es dann, also wenn es regnet in Cusco, regnet es halt auch richtig.
Da hätte man nicht draußen nochmal irgendwo hinlaufen können.
Nee.
Also da musst du dich einfach unterstellen, das haben auch alle gemacht.
Ja, und das ist dann so witzig, weil dann stellen sich alle überall irgendwo drunter und ist irgendwie auch eine besondere Stimmung.
Welt steht kurz still.
Genau, und am Plaza, an den Arkaden, da ist dann eben auch alles voll mit Menschen, die sich dann unterstellen. Und dann ist da ja auch ja irgendwie...
Ja, weil das auch so gut überdacht ist.
Mhm.
Ne? Also das ist wirklich super praktisch.
Ja.
Jetzt hatten sie es genauso geplant.
Ach, kann Grund. Schon sein, kann schon sein. Genau, und dann haben wir uns ja noch ein kleines ja Café gesucht und da noch ein bisschen den Blick auf den Plaza genossen. Und es ist gemütlich gemacht. Und ja, dann durften wir die Reise nach Lima antreten. Unsere letzte Station der Reise. Auch die Station, wo wir uns mit meiner Family wieder getroffen haben. Die waren nämlich in der Zeit noch einmal kurz im Amazonas abgetaucht. Und ja, dann hatten wir aber erstmal noch einen Tag in Lima für uns. Fact zu Lima wäre ja schon mal noch, dass es tatsächlich die zweitgrößte Hauptstadt in der Wüste ist, auf der Welt, neben, also nach Kairo, die zweitgrößte. Und ich glaube, das ist vielen eben gar nicht so bewusst, weil es liegt ja am Pazifik. Also wir sind von den Anden aus Cusco dann eben ans Meer gefahren, was ich auch im Rahmen einfach von dieser kompletten Tour so schön fand, quasi vom Atlantik zum Pazifik, mitten in dieser Wüste haben wir jetzt eben Lima und eine gigantische Stadt, über 10 Millionen Menschen Minimum. Und die Dimensionen sind also unfassbar. Man fährt stundenlang durch die Stadt und denkt, ja, es ist krass, also hört nicht auf. Es geht dann im Hintergrund aber auch so ein bisschen, sind auch Berge. Also es ist jetzt keine flache Wüste. Da sind dann schon auch Berge und es gibt auch Flüsse. Mindestens einen großen Fluss gibt's. Weil natürlich muss es ja einen Grund gegeben haben, warum gerade dort sich auch eine Stadt angesiedelt hat. Ne?
Mhm.
Genau, aufgrund einfach des Flusses.
Ich glaube ja, ich weiß nicht, ob es bei jedem Menschen so ist, ihr könnt mich ja mal informieren, dass man schon ein bisschen mit Lima vielleicht warm werden muss.
Ja, es ist echt es überwältigt einen.
Also vielleicht war es bei mir auch die Reizüberflutung, dass ich einfach so viele wunderschöne Orte gesehen habe, dass ich dann einfach nichts mehr aufnehmen konnte. Ne? Deswegen habe ich mir auch den Amazonas fürs Erste gestrichen von der Planung, weil ich einfach dachte, nee, das kann ich nicht auch noch machen. Das ist einfach viel zu viel Input und ich möchte das nochmal extern irgendwie einzeln nochmal machen. Und ich bin nämlich nicht so mit Lima warm geworden, aber ich glaube, es lag eher daran, dass einfach ich schon so viel gesehen hatte. Vielleicht, wenn man die Reise da starten würde, wäre es vielleicht ganz anders. Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Also ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt in Lima war. 4-mal, 5-mal.
Mehrmals.
Ja, und die ersten 3 Male Minimum fand ich es auch gar nicht. Gar nicht hat es mich gecatcht. Und dann irgendwann habe ich es voll gefühlt. Ich finde halt diese Steilküste, die ist so einzigartig und die ist ja auch dann so grün, weil ja der Nebel, ne, wenn es eben kondensiert, dann ja, wird es ja schon bewässert und das heißt, das ist grün und dann hat man halt ja einfach ziemlich weit unten den Pazifik und ja auch diese besonderen Wellen, also ist ja auch für Surf-AnfängerInnen total perfekt, weil die wirklich so gleichmäßig kommen und durch diese Steilküste schallt das aber auch so krass. Also wenn man unten an diesem Strand, sag ich mal, das ist halt nur so ein Steinstrand in der Regel. Man muss schon weiter raus aus der Stadt fahren, um wirklich an den Strand gehen zu können, der jetzt ja ein Sandstrand dann ist. Aber ja, dann durch diese Steine noch und durch diese Steilküste, das schallt so krass mit den Wellen. Also ich finde das irgendwie echt gänsehautmäßig bei mir. Einfach wie divers die Stadt ist. Und es gibt da wirklich, ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist so divers und vielseitig. Und
man kann unglaublich gut essen.
Auch wieder, natürlich.
Darf man nicht vergessen, genau.
Es gibt ganz viele besondere Attraktionen. Es gibt ja auch das Goldmuseum. Das ist auch der absolute Wahnsinn. Allgemein sehr, sehr viel Kunst auch wieder. Ne? Dann gibt es das Viertel Barranco, haben wir uns angeschaut.
Das war wirklich auch richtig schön. Das hat mich wieder gleich gecatcht.
Das wusste ich, ja.
Aber ja, es ist halt das, was man auch schon so kennt. Ne?
Und Street Art, ist manchmal hübsche kleine Läden und irgendwie so, naja, so, dass man halt das Gefühl hat, die Menschen, die setzen da irgendwas um, was sie in ihrem Kopf haben und realisieren so ihren Wunsch und ihren Traum und ja, machen einfach. Ne?
Was vielleicht ein guter Ort ist, wo man die Almans hinschicken kann.
Wohin?
Ist das Museo de la Papa.
Ah, für die Kartoffel!
Kennst du das?
Nee, war ich nicht. Ich hab's jetzt noch.
Ist auch gar nicht so leicht, da reinzukommen tatsächlich.
Ach so?
Lima ist nämlich, falls es jemand nicht weiß, die heimliche Hauptstadt der Kartoffel. Also,
oh!
Peru hat ja eben auch so viele Sorten. Das ist im internationalen Potato Center. Und da gibt es auch ein Papa-Tasting. Also man kann die Sorten probieren, die es sonst nirgendwo gibt. Und man kann die antiken Werkzeuge zum Anbau auch anfassen. Anfassen, das klingt so komisch. Und seltene Samen unter die Lupe nehmen, weil es eigentlich ein Forschungszentrum. Also man kann sich dort anmelden, das ist auch kostenfrei. Und Spenden sind aber natürlich gern gesehen, wie immer, um die Forschung zu unterstützen. Aber fand ich voll spannend. Also ja, ich habe das so gelesen, es ist nicht geprüft. Also ja, müsste man sich mal informieren, ob das wirklich jetzt noch so einfach ist, da einen Zugang zu bekommen. Aber irgendwie witzig, auf jeden Fall auch diese Kartoffeln halt zu probieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend.
Ja, unbedingt. Ich meine, man könnte sich auch auf dem Markt einfach viele verschiedene erstmal kaufen.
Stimmt, das geht auch.
Die sehen auch echt teilweise richtig, richtig, also so richtig wie uraltes Wurzelgemüse, was auch immer aus.
Ja, so echte Natur halt.
Ne? Ja.
Das kennen wir nicht mehr hier.
Nee.
Unser importiertes Zeuchi.
Also gar nicht. Und also als ich Kartoffeln gekauft habe, immer auf dem Markt, habe ich auch immer gefragt oder gesagt, was ich damit vorhabe, weil natürlich jede Kartoffel ist halt für irgendwas anderes gut.
Wir haben da auf jeden Fall noch ein besonderes Erlebnis gehabt. Das hattest du mir geschenkt.
Ja.
Und zwar auch nochmal eine Favela-Tour, eine Hakutour. Also das können wir auch sehr, 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 sehr empfehlen. Du kennst den Inhaber ja auch persönlich.
Sozusagen.
Das ist eine kleine Verbindung. Und das ist eben eine sozialverantwortliche Initiative, die Einblick in das Leben der Menschen dort gibt, um einfach auch Vorurteile wieder abzubauen und diesen kulturellen Austausch zu fördern. Und man kann da interagieren auch mit den Locals. Also wir haben da so eine Küche besucht und ja, diese Frau, die dafür verantwortlich ist, die da an der Macht ist, kann man so sagen. Die Leaderin, Macht klingt immer so negativ behaftet, aber in dem Fall gar nicht. Ist einfach so drauf gehabt. Also Tuanama hieß sie. Ich habe es nämlich extra aufgeschrieben. Und ja, es ist wirklich unglaublich, was sie da auf die Beine gestellt hat. Man kann dort sich eben die ganzen Geschichten anhören und eben auch an Workshops teilnehmen. Und es wird eben auch Wert darauf gelegt, bei dieser Tour von diesem Anbieter, dass es eben kein Armutstourismus ist. Also man legt da wirklich Wert darauf, respektvoll den Menschen auch natürlich zu begegnen und einfach ja diese Solidarität dieser Gemeinschaft auch zu zeigen, wie sie da zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Und ja, das war schon ganz, ganz, ganz besonders.
Ja,
und muss man einfach erlebt haben. Wir hatten auch wieder eine coole Gruppe und waren ja auch auf diesem Markt, haben super viele Sachen noch ausprobiert.
Oh ja.
Die ich auch zuvor noch nie gegessen habe. Und ja, das war sehr, sehr, sehr schön, da unter den Einheimischen irgendwie auch zu sein. Und dadurch, dass sie das wirklich so in den kleinen Gruppen machen, fällt man da jetzt auch nicht so doll auf. Natürlich, ne, als weißer Mensch, das ist auch klar, aber
ja.
Ja, es ist einfach so ein Miteinander und nicht dieses, wir gucken uns jetzt hier mal an und so. Ne?
Also, gar nicht, die kannten sich ja auch alle und es waren ja alle so freundlich.
Das ist, glaube ich, auch immer so wichtig, dass sie diesen Guide eben auch kennen.
Ja.
Und dann hat der natürlich auch immer an verschiedenen Ständen was gekauft und das dann mitgebracht für diese Küche. Und ja, das ist eben so ein wunderbarer Austausch und ja, gegenseitige Unterstützung.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr besonders.
Also ich fand es auch, ich habe die Tour ja schon mal gemacht und ich fand sie wieder anders und wieder, ich würde sie immer wieder machen. Also Lima, ne, einfach als gigantische Gigastadt, ja, besteht nicht nur aus diesen Vierteln am Meer, ne, weil man sagt schon, da wo Lima grün ist, natürlich dort an der Steilküste, in Miraflores und Barranco, da leben natürlich die Reichen und da, wo es eben Wüste ist und ja wenig Grün, ne, da lebt eigentlich die Bevölkerung so, ne? Also ja, die Mehrheit logischerweise. Und mir war es halt damals auch ganz wichtig, einfach mal ja
diese
zu
andere
sehen.
Facette auch zu
Na,
sehen.
Na klar, und ja, vor allem die, also das wahre Lima zu sehen und nicht nur das, wo es halt so aufgehübscht ist, ein Park am anderen, mit den besten Restaurants und Clubs und Läden, sondern wirklich, ja, einfach zu schauen, ja, wie sieht denn Lima abseits davon aus und was macht eigentlich die Stadt aus?
Mhm. Ja, so ein ganz, ganz, ganz besonderer Abschluss irgendwie auch nochmal von dieser Reise, wo man gar keine Worte für findet. Also wir haben ganz viele Worte gefunden gerade, aber so zusammenfassend ist es so, so schwer, das greifbar zu machen, weil es einfach wirklich ja so facettenreich war, so divers, so viele verschiedene Kulturen und Menschen, die wir auch kennengelernt haben. Und ja, es wird einem irgendwie immer wieder bewusst, dass man eben nicht alle Menschen so in einen Topf schmeißen kann, weil auch ja, in einem Land so viel unterschiedliche Menschen irgendwie auch leben, denen wir begegnen durften. Und da sind wir ganz, ganz doll dankbar, da so den auch ausgetauscht zu haben und ja, da immer so ein Stückchen auch ja von deren Geschichte auch mitnehmen zu dürfen und zu hören zu dürfen, eher so gesagt, ja.
Ja, Reisen ist einfach, ja, wie gesagt, die größte Bereicherung, die es gibt.
Ein lebendiges Buch.
Ja, ja.
Ganz vielen Geschichten und
so ist es.
Lebensrealität.
Ja, man könnte die Folge wohl nicht schöner abschließen, denke ich. Weil das war jetzt schon ein wunderschöner Rückblick auf diese 3 Wochen, die es ja insgesamt waren. Und ja, einfach eine unvergesslich intensive Zeit.
Also schaut euch Südamerika an. Es gibt so, so viele verschiedene Facetten. Man kann das natürlich auch ganz unterschiedlich erleben, wie man das planen möchte. Ja, mit welchen Eckpfeilern, und ich glaube, es ist wirklich ja in jedem Fall eine Reise wert.
Ja, ich habe noch nichts anderes gehört.
Wenn man einmal angefangen hat, ne,
dann
hört man auch nicht mehr auf, also so schließen wir auch das Ganze.
Ja, Punkt. Genau.
Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen habt, was ja so die Planung vielleicht auch angeht oder so. Da sind wir sehr, sehr gerne für euch da.
Macht's gut.
Ciao.
Bye, bye.
Adios.